Sascha hat das Gebäude verlassen. Wir warten mal kurz. Irgendwie musste er wahrscheinlich gerade
sich übergeben gehen.
Nee, ich musste meine Katze rauslassen. Sie hat gerade richtig Radau gemacht.
Das Sofa IMAX, der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Herzlich willkommen beim Sofa IMAX. Wir wollen heute wieder einen neuen Bond besprechen und natürlich ist auch Kai wieder mit dabei.
Hallo Frank.
Es ist so ähnlich wie bei Zurück zu Luke, ist das wie mit Kai dabei.
Genau.
Und wir haben diesmal eine Verstärkung dabei, auch aus dem Sofa IMAX, nämlich Sascha ist jetzt auch bei der Bond-Besprechung dabei.
Ja, moin.
Moin. Als Unwissender, der auch noch nie einen Bond-Film gesehen hat.
Nee. Nie nicht.
Nie nicht.
Bond kommt mir nicht ins Haus.
Nein, du bist ja großer Bond-Fan. Weißt du noch, wenn du das erste Mal deinen ersten Bond gesehen hast?
Wenn ich das erste Mal meinen ersten Bond gesehen habe? Okay. Mein erster Bond war, lass mich mal überlegen, ich glaube, das war Moonraker. Und das war auf dem Betamax-Rekorder, den ich von meinem Onkel mal abgekauft habe für 50 Mark damals. Wow. Wir hatten keinen Videorekorder und mein Onkel wollte updaten auf einen VHS-Rekorder und hat mir dann seinen alten Betamax-Rekorder angeboten für 50 Mark mit seinen ganzen Kassetten, die er da hatte. Da waren ein paar Filmchen bei, die nicht für mein Alter, grob 8 Jahre alt, waren.
Theresa Orlowski.
Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Also ich weiß auch nicht, ob der Name erwähnt wurde. Keine Ahnung. Ich habe sie ziemlich schnell überschrieben. Da habe ich dann das Erste, was ich aufgenommen oder was ich da bekommen hatte, damit bei, das war Star Wars, was ich auch ganz klasse fand. Dann, wie gesagt, waren da ein paar Filme und einer davon war halt Moonraker. Und das war mein erster Kontakt eigentlich zu Bond.
Ja. Boah, ist ja wie Star Wars, das gucke ich weiterhin.
Es war ein bisschen albern, aber irgendwie trotzdem irgendwie ganz geil gemacht, fand ich. Ne?
Und auch ja, so die da komme ich später noch zu. Aber
fand ich ganz schön. Genau, und dann fing ich an so nach dem Motto, okay, gibt's da, das ist ja Bond, guck mal, da gibt's bestimmt mehrere Filme von, das sieht aus wie eine Serie. Ja, und dann habe ich dann nach und nach, wir hatten so einen Bäcker, der ist immer einmal in der Woche dann so am Sonntag vorbeigekommen mit einem VW-Bus, hat Brötchen verkauft und sowas alles und hat auch gerne Aufträge angenommen, so nach dem Motto, du, ich hätte den Film noch mal gerne gesehen. Hast du den zufällig bei dir in der Sammlung? Ja, bringe ich nächstes Wochenende mit. Und so habe ich angefangen damit.
Ja, cool. Wir sind ja jetzt schon ein paar Filme weiter. Bei den ersten sind ja, glaube ich, ein oder zwei Filme bei, die du auch gerne mitbesprochen hättest. Wir gehen die mal ganz kurz durch, mal so als Resümee, weil wir ja heute auch gerade den letzten Connery haben. Angefangen hat das Ganze ja damals mit Dr. No.
Jo.
Kannst du dich da noch so grob dran erinnern, wie du den fandst?
Den fand ich eigentlich ganz spannend auch. Also es ist ja der Film, der hatte ja auch noch kein typisches Bond-Opening. Der hatte ja noch der einfach nur so ein bisschen
Under the Mango Tree.
Genau, Mambo-Musik so nach dem Motto, genau. aber den fand ich schon von der Art her eigentlich ganz, ganz interessant, ja. Und dann auch die Gadgets, die waren
minimal noch.
Minimal, nicht übertrieben und das war noch sehr nachvollziehbar. Also das fand ich, ja, und das fand ich schon eine coole Sache. Der Sean Connery war ja da extrem macho-mäßig. Also das, ich meine, wie so ist er auch im Buch beschrieben. Er ist ja echt ein ziemlicher Macho und der war mir eigentlich am Anfang ein bisschen unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
So wird er ja eigentlich immer dargestellt.
Ja, ja, genau.
Er ist
genau,
ja so ein bisschen arrogant und
er ist ein bisschen arrogant, macho und genau, sehr von sich eingenommen. Aber ich finde, nach und nach wird das eigentlich reflektiert auch ein bisschen manchmal selber. Also das finde ich schon mal ganz cool.
Ja, das erste Mal gab es ja so einen richtigen Schurkenpalast, hätte ich fast gesagt. So eine, wie heißt das noch, diese Station da? Also der hatte ja richtig seine Basis,
in
wie
der, man sich das Insel bei da,
Bond genau. immer vorstellt. Und dann gab es den zweiten, Liebesgrüße aus Moskau. Das war wieder was ganz anderes.
Das war ganz mit den Zigeunern und sowas alles. Das war was ganz anderes, genau. Richtig. Ja, beim ersten Teil fand ich es auch interessant. Das war diese typische Basis, ne? Schön alles in die Roster spülen Look, alles mit Metall und sowas beschlagen. Das sah immer schon ziemlich futuristisch aus, ja.
Ja, davon war ja bei Liebesgrüße aus Moskau gar nichts überhaupt mehr zu nichts. Sehen.
Nee.
Und auch bei Fireball, der als drittes kam, da gab es ja auch keine Basis, glaube ich, ne?
Ja. Da war die Basis das Schiff im Endeffekt, ne? Also.
Stimmt,
die
ja,
Disco Volante.
Ach ja, stimmt, ja.
Fast eine Basis. Ich meine, sein Haus mit High Pool, das war ja.
Stimmt, ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Fandest du den genauso langweilig wie wir?
Ich weiß nicht, ob ich ihn genauso langweilig fand wie ihr, aber ich fand ihn halt, ja, solide, aber ja.
Zog sich an manchen Stellen.
Hauptsächlich
unter genau. Wasser, ja.
Ja, die haben exzessiv unter Wasser gedreht, ja. Also das stimmt schon, das ist richtig. Ja.
Denn als viertes kam denn schon.
Goldfinger.
Ach, Goldfinger, der kam ja schon.
Das ist der dritte.
Dritte,
das
war
der
ja,
dritte.
Ja.
Ja, dritte. Genau, so war es.
Der kam nach Liebesgrüße aus Moskau. Der kam nach Liebesgrüße aus Moskau.
Ja, der ist nicht so wichtig und sehr unbeliebt.
Nein,
und
darum überhaupt ich da nicht. Genau. Nein, also ganz, ganz ehrlich, Goldfinger ist mein All-Time-Favorite. Ich habe eigentlich zwei All-Time-Favorites von Bond.
Ja, den zweiten kenne ich auch.
Den zweiten kennst du auch. Er ist, glaube ich, auch deiner.
Den haben wir schon mal besprochen.
Haben wir auch besprochen, genau.
Den werden wir auch nochmal besprechen, damit wir diese Serie komplett haben.
Genau.
Nein, genau, ich fand die Besprechung von Goldfinger, die solltest du dir mal anhören. Ich glaube, das war bisher auch unsere beste Aufnahme.
Okay, mache ich gerne.
Ja, der Bond hat halt auf die Aufnahme reflektiert und so hat das. Dann, wenn du das so sagst, der Bond ist bis jetzt der Beste und war auch die beste Aufnahme, da habe ich so ein bisschen Angst vor der heutigen Aufnahme.
Das kann ich gar nicht verstehen. Also, ich habe auch gedacht, warum muss ich unbedingt mit diesem Film einsteigen?
Damit du noch mal ein bisschen mit Sean mitbekommst, von Sean ja, also, mitbekommst.
Ich persönlich finde ja immer noch Sean Connery, für mich ist es immer noch der beste Bond. Also den mache ich am liebsten. Für mich ist er einfach der Urbond. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
Ja, es ist ja halt so.
Und dann ist es ganz ehrlich Timothy Dalton in seiner Rolle.
Ja, der kam aber nur ganz kurz.
Etwas später. Genau, kam leider nur ganz kurz. Aber der zweite Film von ihm war auch schon nicht mehr so prall.
Ja, nee, das ist richtig. Aber da sind wir noch nicht. Als nächstes kam der fünfte, You Only Live Twice, man lebt nur zweimal.
Genau.
Da geht es wieder in den Weltraum. Was heißt wieder? Waren wir ja noch nicht. Das war ja, bei Moonraker kam ja erst später.
Genau, aber da haben wir eigentlich keine Personen im Weltraum, also keine wichtigen Personen, sondern nur halt.
Nur den Schnieschnar-Schnappi.
Den Schnieschnar-Schnappi?
Genau.
Übrigens ist es aus dem NASA-Konzept. Ne? Also, ihr habt ja gesagt, nach dem Motto, wer denkt sich sowas aus? Und total albern. Aber es ist wirklich aus dem Konzept. Also, ganz abwegig war das Ding nicht.
Insgesamt betrachtet vielleicht nicht, aber dass das international kompatibel ist, das fand ich schon ein bisschen
albern. Nee, die Amerikaner hatten damals geplant so ein Rettungsschiff und das sollte halt diese Fähigkeit haben. Das war so ein Konzept.
Aha.
Aber das passt natürlich nicht. In den 60er Jahren war es ja immer noch eine Sojus-Kapsel. Ne? Die hat vorne die Kugel und hinten dieses dicke Düsenelement dran halt. Die hätte da nie im Leben reingepasst. Die ist ja viel länger als die amerikanischen Kapseln. Also das
ja,
deswegen
die
sah die russische auch aus wie eine Patrone. Also
das
wie
haben
ein,
die
ein
gesehen.
Projektil.
Ja, wenn wir das jetzt so schicken, die passt niemals da rein. Lass uns mal schnell was anderes bauen.
Ja, genau. Ja.
Danach kam dann im Geheimdienst ihrer Majestät on Her Majesty's Secret Service mit dem einmaligen Bond George Lazenby.
Den Film selber fand ich gut. Ich fand die Settings ganz, ganz schön, also die Locations und sowas alles. Da hat ja auch Willy Bogner die Stunt-Szenen gemacht. Diese
das erste Mal und nicht zum letzten Mal.
Genau, nicht zum letzten Mal, sondern das erste Mal, richtig. Und Telly Savalas als Bösewicht fand ich auch super. ich konnte nur mit dem Lesenby nicht so viel anfangen.
Ja, aber das Bond-Girl, das fand ich, die mochte ich auch sehr gerne, ja, die Schauspielerin, die Diana Rigg.
Genau, Diana Rigg war großartig, fand ich auch super. Ich fand auch, wie gesagt, die Story, auch die Dramatik am Ende, fand ich halt total un-Bond-like eigentlich.
Ja.
Weil er dann, weil auch Bond da halt extrem ernst war und gar nicht immer der Typ, der immer nur Witze gemacht hat und alles auf die leichte Schulter genommen hat. Und
ja, wir hatten auch gesagt, der wirkte ein bisschen verletzlich.
Er wirkte auch verletzlicher.
Als er gejagt wurde da in der Stadt. Korrekt. Und sowas.
Genau, genau. Das war, das fand ich eigentlich ganz schön bei diesem Bond. Nur wie gesagt, der Hauptdarsteller, den fand ich also, das war so ein wandelndes Brett, so ein bisschen. Und auch wenn er gekämpft hat, das fand ich, sah aus, als ob da ein Bauer auf jemand anderen einschlägt, aber nicht jemand, der Kampftraining hinter sich hatte.
Ja, war ja eigentlich auch nur Dressman-Model. Ja, war ja kein Schauspieler.
Das hat man leider gemerkt, aber das heißt nicht, dass ich den Bond-Film nicht mag.
Ja, und dann kommt der nächste Bond und da haben sie sich gedacht, holen wir mal Sean Connery wieder. Und da sind wir schon bei der heutigen Besprechung bei Diamonds Are Forever oder auf Deutsch Diamantenfieber von 1971. Und um das mal vorwegzunehmen, was mein Geschmack betrifft, ist das der seltsamste Bond, den es gibt.
Ich glaube, seltsam ist ein wirklich guter Begriff für diesen Film, ja.
Das Ding ist auch, das kommt, glaube ich, daher, dass die Filmemacher, also Broccoli mit inbegriffen, wollten Bond ein bisschen amerikanischer machen.
Ja.
Deswegen war auch am Anfang ein ganz anderer Schauspieler im Blick, wer das jetzt war.
John Gavin. Ist,
ja, genau.
Der Psycho, der hat richtig. Da mitgespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wen er da gespielt hat. Ich weiß nur, dass er da mitgespielt hat.
Ja. Genau,
es war ja also sogar Adam West im Gespräch.
Adam West war auch im Gespräch, richtig, genau.
Batman. Ja.
Dann hätte es eine Bond-Leiter gegeben und ein Bond-Helikopter.
Auf jeden Fall hätte es dann mehr Gadgets gegeben, ja.
Und mehr Power und Puff. Nee, also sie wollten halt mehr wahrscheinlich für den amerikanischen Markt auch, und es sollte halt amerikanischer werden. Und
sie haben es nachher so ein bisschen wieder auf Sean Connery angepasst, als sie wussten, dass er dabei ist, und vielleicht hat sich das so ein bisschen gebissen.
Ja, das kann sein. Das kann in der Tat sein. Ja.
Er hat da ja eine Rekordgage, haben sie ihn ja geboten, was aus heutiger richtig. Sicht total albern ist.
Ja, aber
1,2 Millionen Dollar.
Genau, aber er konnte dann nicht dran vorbeigehen. Also er hat ja auch gesagt, ich mach mit, aber da müsst ihr mir schon was bieten.
aber es sollen ja auch für diesen Film schon Roger Moore und auch Timothy Dalton in Betracht gezogen worden sein.
Ja, sogar schon vorher, im Geheimdienst ihrer Majestät, aber die konnten beide noch nicht. Und auch diesmal noch nicht.
Ja.
Und aber immerhin hat Sean Connery seine komplette Gage gespendet an einen Fonds, den er selbst eingerichtet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für Ding das war, was er da ins Leben gerufen hat, aber er hat die ganzen, das waren 2 Millionen, die er nachher hatte, die hat er, hat es also sozusagen umsonst gemacht.
Ja.
Vielleicht wollte er auch diesem ganzen Film irgendwas Positives noch
gewinnen.
Wenn das Drehbuch schon nicht so toll war.
Ja. Der hat bestimmt bei jeder Zeile des Drehbuchs durchlesen gedacht, oh, was ist das denn?
Ich habe ein Interview mit ihm gehört. Ich weiß nicht, ob man muss das ja immer sagen, aber er sagt, das war das beste Drehbuch, was er von allen Bonds je gehört hat.
Aber das hörst du bei solchen Interviews irgendwie ständig.
Ja,
irgendwie.
Dieser Film.
Ja. Genau, das wenn ist der beste Regisseur, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, und beste Drehbuch.
Wenn ein Film diesen Titel verdient hat, ist es dieser Film.
Ja.
Das weiß ich immer noch bei Star Trek Generations, der Patrick Stewart interviewt wurde. Wenn ein Film den Titel Star Trek Generations verdient hat, dann ist es dieser Film. Das muss ja nicht unbedingt positiv, was Positives heißt.
Ich habe Star Trek immer gehasst. Genau. Ja.
Ja, und der Film geht ja gleich da los, so ein bisschen, wo der letzte aufgehört hat. Im letzten Teil hat Blofeld ja. Nee, Blofeld hat seine Frau gar nicht erschossen. Das war doch die Frau, ne? Die vorbei.
Zu lange her.
Das war, genau.
Ja, das war diese komische Frau. Ja,
genau, sie ist gefahren und ich habe ihren Namen vergessen, aber ist ja egal. Er ist trotzdem schuld, und am Anfang jagt er jetzt ja erstmal Blofeld.
Ja.
kreuz und quer, ist gleich wieder ein bisschen härter. Und das mit diesmal das erste Mal so ein bisschen aufgefallen. Man guckt ja so ein bisschen genauer hin. Im Gegensatz zum letzten Bond mit Sean Connery wirkt er richtig dicklich im Gesicht, fand ich.
Ja, er ist halt älter geworden, ne? Also
ja, aber das sind doch nur 2-3 Jahre.
Ja, schon.
Ja, ich habe aber auch bei anderen, wie hier auch bei Desmond Llewellyn gedacht, der ist irgendwie in den letzten 2 Jahren um 10 Jahre gealtert. Der wirkt auch deutlich älter hier plötzlich. Älter, ja. Und auch der Darsteller, der hier Blofeld spielt, macht er ja, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal. Den haben wir ja schon mal gesehen, gell?
Nicht als Blofeld.
Mhm, nicht als Blofeld.
Ah, okay, aber das Gesicht kam mir so bekannt vor, als hätte man ihn schon mal gesehen.
Der hat in You Only Live zweimal. Da war der Typ mit dem Holzbein.
Genau. Ah, so war das, ja, genau. Aber ich fand
gegengeschlagen, also klack.
Genau. Ja, genau. Ich fand, dass er hier bisher eigentlich so, ich weiß nicht, ich kann diesen Bösewicht habe ich ihm nicht so abgekauft, so richtiger, hat für mich irgendwie keine bedrohliche Ader gehabt. Also ich kann gar nicht sagen, woran das lag. Vielleicht
ich fand
auch
ihn so ein bisschen träge vielleicht.
Er ist ein bisschen träge und eher wie so ein wandelnder Wandschrank, weißt du, so agil war er auch, ja.
Und was ich auch fand, was nicht gepasst hat, um jetzt mal ganz kurz zum Ende zu springen, weil wir gerade über ihn sprechen, als er nachher auf dieser Ölbohrplattform ist, da gibt er einem Anweisung und sagt, würdest du bitte das und das machen? Und dann dachte ich, wie Blofeld bittet einen Angestellten ganz freundlich etwas zu tun? Da dachte ich nur, das passt irgendwie überhaupt nicht.
Chef des Monats.
Genau.
Ja, aber jagt sich ja so ein bisschen unhöflich durch und wirkt dann auch gleich wieder eine Frau, so wie das Bonds Art ist, mit dem Bikini am Anfang.
Erst wirkt er aber einen anderen auf so einem Spieltisch und dann, dann wirkt er die Frau mit Bikini, genau.
Er wirkt sich
sie
so durch.
Sie soll die auspacken, genau.
Ja, wir haben jetzt auch wieder, wo wir schon drüber gesprochen haben, wieder einen neuen Blofeld. Das ist ja, der wechselt ja tatsächlich immer die Rollen.
Ja, genau. Bond wechselt die Blofeld wie Unterhosen, genau.
Wir haben ja damals schon gesagt, deswegen hat er ihn auch, erkennt er ihn auch meistens nicht wieder, weil es immer andere Schauspieler sind.
Aber Blofeld durfte ja James Bond auch nicht immer wieder erkennen, weil es auch immer andere Schauspieler sind.
Stimmt.
Ja, das letzte Mal war es wirklich so.
Blofeld sahen sie letztes Mal nicht anders aus? Ja. Ich war beim Make-up-Artist.
Aber Blofeld hat ja diesmal seine Geheimwaffe. Er wollte sich gerade vervielfältigen.
Hatte er ja schon.
Dem er Klone von sich. Aber das wusste man am Anfang nicht. Man denkt man hat die gestört und dann wird er ja in den.
Stimmt. Erstmal ist ja diese komische Szene mit diesen komischen Ärzten, die da dann seine Nase vermessen und sowas alles.
Ja. Und auch diese komische Lehmbadewanne oder diese Dreckbadewanne, in dem der eine ja auch so drin liegt. Ja.
Weißt du, was das war?
Eine Dreckbadewanne.
Nee, was es wirklich war.
Sag's mir.
Kartoffelpüree.
Kartoffelpüree, echt?
Das sah aber nicht mehr so essbar aus.
Nee, einer hat meinte, dass die Konsistenz würde unglaublich gut passen. Die haben es gemacht und wurde fertig und alle waren total begeistert. Aber die haben am nächsten Tag gedreht und dann festgestellt, dass die Idee doch nicht so gut war. Sie haben gesagt, das ganze Studio stank unglaublich nach diesem Zeug. Und die hätten sich alle lieber in Modder gestürzt, als in dieses Kartoffelpüree-Scheiß. Und jeder, der das im Mund gekriegt hat, es soll extrem eklig gewesen sein. Und alle haben gesagt, das war am Anfang vielleicht von der Idee her nicht schlecht, aber das machen wir nie wieder.
Ich kann das nachvollziehen. Ich habe vor vielen Jahren auch mal irgendwie Kartoffelpüree gekocht und hatte dann vergessen, abends den Topf irgendwie auszuspülen und wegzuräumen. Und am nächsten Tag stank auch die ganze Küche. Das war wirklich abartig. Also ich kann nachempfinden, wie die sich da gefühlt haben müssen.
Ja, also Kartoffelpüree kippt schnell um, allein schon wegen der Milch drin und sowas alles.
Genau.
Und dann riecht das auch wirklich abartig, das Zeug.
Ja, das stinkt säuerlich, ja.
Ja, hat er halt Blofeld gleich am Anfang um die Ecke gebracht. Sowas werden wir wahrscheinlich nie wieder sehen. Und dann kommt jemand, den wir aber schon gesehen haben oder gehört haben und die wir auch nicht zum letzten Mal hören, nämlich Shirley Bassey.
Diamonds are forever. They are all I need to please me.
stimulate to tease me. Stimmt.
Die den Titelsong. Ja. Titelsong singt. Wie fandst du den, Kai?
Ach, den fand ich sogar ganz gut. Also, wir haben schon schlechtere gehabt und du unterbietest ja die Songs sowieso immer. Also du hebst sie quasi qualitativ an, indem du danach immer auf die brillante Idee kommst, mir dann die deutschen Varianten davon zuzuschicken. Und die sind teilweise wirklich unterirdisch. Also auch gestern Abend, ich war kurz vorm Schlafengehen und du hast mich dann quasi mit diesem albtraumhaften Song in den Schlaf begleitet. Das, vielen Dank dafür, Frank, das werde ich dir niemals vergessen. Also nee, der ist wirklich scheußlich in der deutschen Version. In der Originalversion hier finde ich den sogar ganz okay, aber es entspricht halt nicht so ganz meinem Musikgeschmack.
Ja, aber wenn du schon so davon erzählst, dann hören wir da mal ganz kurz rein.
Diamanten sind für immer. Streicheln und liebkosen, alles ist so klar zu sehen. Und im Herzen versteckt sich auch nichts, was mich könnte verletzen.
Ja, das ist wirklich nicht so perfekt, besonders wenn sie singt, sie schmiegen sich an mich. Und die Sängerin habe ich auch, von der habe ich in Deutschland auch noch nie was gehört.
Aus Gründen bestimmt.
Ja, das haben sie bis jetzt jedes Mal gemacht, dass es eine deutsche Version gibt. Das wird, ich glaube, ab jetzt nicht mehr vorkommen. Das ist die Zeiten sind vorbei, dass jedes englische Lied auf Deutsch irgendwie neu rauskommt. Jedenfalls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das sagst du doch jetzt nur, um mich zu beruhigen.
Das ist ein anderer Bösewicht.
Tja. Was ich in diesem Bond auch noch extrem, was zu dem passt, was ich am Anfang sagte, seltsamer Bond, und das ist vielleicht den 70er Jahren so ein bisschen geschuldet. In diesem Film gibt es extrem blöde Sprüche teilweise, die ich blöderweise auch teilweise richtig lustig finde. Ich werde, wenn so ein bestimmter kommt, die auch gleich immer mal so einblenden. Das erste war von Bond, wie sie ihn fragen, wie er sich mit Diamanten auskennt, weil er sonst ja auf jedem Gebiet eigentlich immer Spezialist ist.
Ja.
Und hier sagt er ja nur, Diamanten haben den Hund als besten Freund der Frau abgelöst, unter anderem.
Genau. Hm.
Eine Frage, Commander. Da Sie auf allen Gebieten so beschlagen sind, welche Kenntnisse haben Sie denn in Bezug auf Diamanten?
Die härteste vorkommende Substanz schneidet Glas, reizt das weibliche Geschlecht und hat, wie mir scheint, den Hund als besten Freund der Frau abgelöst.
Wie wohltuend, dass es wenigstens ein Gebiet gibt, auf dem Sie nicht Experte sind.
Ja, wirklich.
Aber das ist auch einer der harmloseren Sprüche.
Ja, manches ist so ein bisschen schwierig synchronisiert, fast reiner Brandartig, würde ich sagen. Also auch von den Sprüchen, die teilweise auch kommen, obwohl gerade kein Schauspieler die Lippen bewegt. Also wirklich reiner Brandartig, wie bei Bud Spencer, Terence Hill teilweise auch so Sätze kommen, wo man denkt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt.
Nee, da kommen noch so ein paar Sachen. Und ich habe echt überall gesucht nach Dialogregie oder Synchronregie. Ich habe alle möglichen Synchronsprecher angezeigt gekriegt und da waren auch viele bei in Nebenrollen, wie Joachim Kerzel zum Beispiel in einer ganz kleinen Nebenrolle und Wolf, Pampel.
Edgar Ott war dabei.
Ja, wie hieß der Pampel noch mit Vornamen? Der Geschichtenerzähler Pampel.
Ja, genau.
Nicht Wolfgang Pampel? Doch. Das ist auch egal. Aber diese ganz kleine Rollen, das fand ich sehr erstaunlich. Aber ich habe nicht rausgefunden, wer Regie geführt hat, weil ich wissen wollte, ob vielleicht Rainer Band das gewesen ist. Und wo wir gerade über, ich möchte mal ganz kurz komplett abschweifen, was überhaupt nichts mit Bond zu tun hat, aber das muss ich mal kurz erzählen. Ich habe letzte Woche zum wiederholten Mal den ersten Bruce Lee-Film geguckt, die Todeshaus des Cheng Li. Den habe ich als Kind damals schon gesehen und ich mache den Film auch immer noch sehr gerne, aber deswegen erzähle ich es nicht. Mir kamen die Geräusche in dem Film extrem seltsam vor manchmal. Und diesmal habe ich das erste Mal geguckt, wie sich das auf Englisch anhört, um festzustellen, die haben wirklich den kompletten Film synchronisiert. Und damit meine ich nicht nur die Stimmen, sondern
doch, alles. Die Geräusche.
Alles, jede Fußspur, alles. Auch die Musik hat ja Peter Thomas, den wir ja auch von Raumpatrouille kennen, neu komponiert für Deutschland und einen deutschen Soundtrack untergelegt, der sehr viel genialer ist wie der chinesische. Aber das fand ich schon... ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht damals die japanische Tonspur nicht runterbekommen haben. Und dass sie deswegen alles neu machen mussten. Das nur als kleiner Einwurf, mir kam das nur komisch vor, weil die Schläge in diesem Film immer total Gehalt haben. So unglaublich, so positiv, als wenn die das in der Turnhalle aufnehmen. Und wenn das, wenn einer ins Wasser gefallen ist, dann platschte das ganz kurz und war dann komplett abgeschnitten, sofort, wenn das Bild raus ist. So als wenn das Wasser gar nicht mehr da ist. Und das fand ich sehr seltsam. Und dann habe ich die englische Version geguckt und da machte Bruce Lee dann auch wieder, was er in der deutschen Version nicht gemacht hat. Aber kommen wir wieder zu
was James ganz anderem.
Bond. Und ja, am Anfang haben sie ja über die Diamanten gesprochen. Hat da noch einer was zu sagen? Da war ja nicht so interessant.
Nee, nur, dass er sich mit dem Sherry auskannte und mit den Diamanten nicht und dass sein Chef das ganz toll fand, dass er sich mal mit etwas endlich nicht mal, auskannte. Ja. Endlich mal.
Als nächstes kommen wir gleich zu den Killern, Star-Killern in diesem Film, Mr. Star-Killer. Wind und Mr. Kid.
Kid.
Guten Abend.
Wer sind Sie?
Wo ist Joe? Joe ist leider heute verhindert. Ich bin Mr. Wind und das ist Mr. Kid.
Und da hat die deutsche Synchronisation tatsächlich an zwei Stellen, eins habe ich gelesen und eins habe ich selbst rausgefunden, habe ich gleich nochmal zurückgespult und dann habe ich gedacht, haben die das gerade wirklich gemacht? Ja, im Krematorium haben sie nämlich, hat Mr. Wind zu Mr. Kid Mr. Wind gesagt. Da haben sie sich selbst vertauscht.
Haben sich selbst vertauscht, ja.
Einmal im Krematorium und ganz zum Schluss, wenn er vom Flugzeug springt, dann sagt, ruft er den anderen, aber nimmt seinen eigenen Namen. Also sie haben die Namen zweimal vertauscht bei der Synchronisation.
Da der ganze Film sowieso wie so ein Fiebertraum wirkt, ist mir das gar nicht aufgefallen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch einfach im Film so, okay, das ist auch egal. Nachdem man den Rest gesehen hat, ist das auch egal.
Das merkt man auch gar nicht, wenn man normal so guckt.
Ja.
Also die haben sie ja wirklich als Klischee-Schwule dargestellt. Und die reden
auf die übelste Art und Weise.
Ja. Ja. So wie früher zu der Zeit, schwul ist gleich lustig, darum sind das die Lustigen. Früher war das ja immer so, wenn Schwule in Filmen vorkamen, dann ist das lustig. Besonders wenn sie auch genauso reden wie diese Schwulen immer. Und
also der Mr. Kid-Darsteller hat im Interview sogar gesagt, dass er eigentlich gar nicht gespielt hat, er war eigentlich er selbst.
Ja, stimmt, habe ich auch gehört. Ja, ist er in Wirklichkeit auch homosexuell, oder?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
Aber vielleicht hat er den Rest selbst gespielt. Am Anfang, die folgen ja so eine Spur der Diamanten und versuchen irgendwie die Diamanten sicherzustellen. Und am Anfang killen sie ja so einen Typen, indem sie ihnen einen Skorpion in den Nacken legen. Den Zahnarzt.
Genau, der Zahnarzt, der ja die Diamanten, Minenarbeiter sozusagen dann verschwinden lassen haben in der Mine, da haben sie ja in die Zähne reingesteckt oder sowas, in den Mund und dann hat der Zahnarzt sie mal rausgeholt, hat ihnen ein bisschen Kohle gegeben und dann die ganzen gesammelt und in der Wüste wollte er sie halt seiner Kontaktperson übergeben, aber die Kontaktperson haben die ja, die beiden Herren ja erstmal beseitigt und dann haben sie...
Ja, die haben mit dem, wie gesagt, den Skorpion in den Nacken gesteckt und genau. Sie haben das
jetzt anders Natur gemacht. Sie haben Mutter, ja genau, sie haben Mutter Natur die Arbeit machen lassen, auf alle Fälle. Das war ja der Spruch. Genau, beim ersten Mal haben sie, glaube ich, in den Mund gesteckt.
Ja, ich habe den Ausschnitt gesehen, das sieht ziemlich eklig aus, wenn sie das da reinstopfen.
Und das fanden sie auch, also das fand Broccoli auch ein bisschen zu krass und dann haben sie ihn sozusagen einfach hinten in den Nacken reingesteckt.
Genau, dann haben sie es nochmal so gemacht. Und da merkt man, und wenn jetzt die Szene mit dem Hubschrauber kommt, der explodiert, da merkt man schon einen großen Nachteil in dem Film, was mich auch viel gestört hat. Die Explosionen sind fast immer schlecht irgendwie reinkopiert, genau wie bei dem Hubschrauber.
Ja, es wirkt wirklich wie so eine Copy-and-Paste-Explosion, die man so über das existierende Filmmaterial drüber gelegt hat und vermutlich war es das halt auch genau so. Also es sah nicht gut aus, es sah so aus wie auch in den 90er Jahren noch so Billigproduktionen, so Trash-Filme. Also, ja.
Ja, da kommen nachher noch paar mehr solche Dinger. Also das, obwohl der Film gar nicht so günstig war.
Ja gut, wegen Connery.
Ja, der hat ja schon 1,2, der Film hat glaube ich 12 Millionen gekostet. Ja. Was für damals ja nicht so wenig war.
Na, die haben ein paar Sachen, haben sie ja schon, also was wahrscheinlich teuer war, die haben sehr viel on Location gedreht halt. Ne? Also
ja, aber das machen sie doch eigentlich immer, ne?
Ja, aber das ist ja, das ist eben was, was auch teuer ist.
Ne? Ja, stimmt. Studioaufnahmen sind natürlich immer deutlich günstiger.
Genau. Genau, ein paar Sachen haben sie im Studio gedreht, aber zum Beispiel so eine Flugzeugszene da hier in den Niederlanden, das ist in Frankfurt gewesen, bei Lufthansa Technik, wo sie im Flugzeug waren und sowas alles. Also das ist schon, genau.
Also um das mal so zusammenzufassen, die beiden quasi Mörder hier, diese Auftragskiller nenne ich sie mal, Mr. Kid und Mr. Wynn, die passen natürlich irgendwie in dieses Konstrukt des Films ganz gut rein. Also weil die natürlich auch so ein bisschen überzeichnet sind, so wie der Rest des Films auch. Also
das soll jetzt nicht so klingen. Ja,
genau. Also der Film an sich, der hat ja schon mal irgendwie eine andersartige Herangehensweise und auch von der Story her wirkt das alles wie so ein bisschen Bullshit-Bingo. Und da passen die beiden wirklich ganz gut rein. Also wenn man diesen Film letztendlich so als Gesamtwerk sieht und im Anbetracht dessen, dass die letzten James-Bond-Filme ja durchaus teilweise auch ein bisschen ernsthafter waren, ist der halt irgendwie so ein bisschen mehr trashig und vielleicht auch so ein bisschen mehr amerikanisch, wie Frank das eben auch schon gesagt hat. Der ist natürlich irgendwie, er ist ein bisschen trashig, aber trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam gewesen. Mhm, aber es ist halt letztendlich trotzdem irgendwie eher so eine James-Bond-Parodie im Gefühl.
Teilweise. Und das Verrückte ist, dass sie wollten eigentlich ja wieder sowas wie Goldfinger machen und haben deswegen Guy Hamilton als Regisseur genommen, der ja Goldfinger gemacht hat. Und das kann ich am wenigsten verstehen, dass das so komplett anders ist
wie
Goldfinger. Der hat sich vielleicht, dachte er, für sich auch, weiterentwickelt und wollte mal was Neues oder wie auch immer. Aber naja, er musste sich auch als Drehbuch erinnern. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn jemand anders das gemacht hätte.
Ja, das Problem bei Goldfinger ist nicht das Problem von Goldfinger, sondern der hat einfach sehr hoch angesetzt, was den Antagonisten angeht. Also seine irgendwie Darstellung und auch so seine Bösartigkeit. Da kommt jetzt einfach aktuell kein Blofeld dran.
Die wollten tatsächlich diesmal auch, helfen wir mal Goldfinger, Gerd Fröbe, wieder als Bösewicht haben, und zwar sein Zwillingsbruder. Der sollte diesmal Blofeld spielen.
Silverfinger.
Aber Gerd Fröbe wollte nicht. Das wär, also,
der war bisher der beste Antagonist, definitiv.
Stimmt. Auf alle Fälle.
Die deutschen Antagonisten sind komischerweise meistens die besten, was wir später auch noch irgendwann mitkriegen. Was ich jetzt als nächstes witzig fand, ist, dass wir das erste Mal Moneypenny im Außendienst sehen.
Ja.
Mr. Franks, Ihr Pass ist völlig in Ordnung. Vielen Dank.
Jeder, der dich in dieser schmucken Uniform sieht, Moneypenny, wird die Lust verlieren, dieses Land zu verlassen. Was soll ich dir aus Holland mitbringen?
Einen Diamanten auf einem Ring.
Wärst du auch mit einer Tulpe zufrieden?
Auch gut.
Es war doch gar nicht so ersten Mal. Beim letzten Mal hatten sie doch ihr gesamtes Quartier auch in dieses Schiff da irgendwie reinquartiert.
Aber sie war drin. Sie war wieder im Büro drin. Und diesmal war sie richtig draußen.
Aber im
draußen.
Außendienst.
Ja, gut, okay. Die muss ja irgendwie da hingekommen sein. Und dann fährt er ja mit diesem Hovercraft los. Und das habe ich überlegt, früher hat man ständig was von diesen Hovercrafts gesehen. Im Fernsehen und in Werbung und überall. Die Dinger sind irgendwie komplett ausgestorben, ne? Oder habe ich nur nichts mehr davon gehört?
Ja, die gibt's schon noch. Also auch in Urlauben habe ich so Dinger schon durch die Gegend fahren sehen. Aber ich glaube mal, die Dinger sind auch irgendwie nicht sehr energieeffizient. Also ich glaube, da braucht man eine riesige Energie, damit die Dinger überhaupt mal abheben.
Die haben ziemlich hohen Verbrauch. Das ist richtig, genau. Das hat sich einfach wohl nicht gerechnet. Nachdem sie einen Tunnel gebuddelt haben, war das einfach billiger mit Bahn und sowas, durch den Tunnel zu fahren, als mit dem Hovercraft.
Jetzt haben sie eine Hovercraft-Bahn.
Aber cool sind die Dinger schon. Und ich freue mich auch immer, wenn ich sie irgendwo im Film und Fernsehen mal wieder erblicke.
Ja, es ist sehr spektakulär irgendwie, wenn die durch die Gegend fahren.
Die wirst du später auch noch sehen in auch einem ziemlich schlechten Bond, ziemlich weit hinten, in kleinerer Form.
Sprechen wir nicht drüber. Na gut.
Wir werden drüber sprechen, zu gegebener Zeit.
Etwas später.
Ja, wir gehen da so grob durch. Wir wollen jetzt nicht Szene für Szene durchgehen. Was fällt euch so als nächstes ein? Bei mir ist es das nächste, wie er schon Tiffany Case trifft. Oder haben wir da noch was anderes Wichtiges vorher?
Nee, also das ist die Dame, die ständig ihre Frise wechselt.
Genau. Nee, erstmal lernen wir ja noch den Typen kennen, den er ersetzt an dieser, an der Zollstation. Ne? Diesen Herrn, der eigentlich die Diamanten zu der Tiffany bringen soll. Genau, in seinem, was war das? Ja, Alfa Romeo Sportwagen.
Ja, ich habe den vorgestern gesehen, das weiß ich schon alles nicht mehr. Und ich habe den auch höchstens 10 Mal gesehen, dass wir sollen das behalten. Genau.
Er übernimmt einfach die Rolle von dem Peter Franks.
Genau. Er wird ja eingesackt an der Zollstation, Bond steigt in seinen Wagen und fährt dann halt nach Holland weiter. Und zu Tiffany.
Zu TKs, wo er erst denkt, das ist ein Mann. Normalerweise, natürlich.
Richtig.
Und
natürlich, es müsste immer Männer sein.
Da hat man tatsächlich am Anfang den Eindruck, das ist eine, die wird ähnlich dargestellt wie die Pussy Galore in Goldfinger. Eine etwas intelligentere Frau, wo er nicht so schnell was vormachen kann. Aber leider ändert sich das im Laufe des Films ein bisschen.
Ja. Aber bevor er sie kennenlernt, haben wir, glaube ich, erst noch die zweite Leiche unserer schwulen Brüder. Die, weil in Afrika werden die Diamanten ja noch an diese Kindergärtnerin, Lehrerin übergeben.
Mit einem Nonnenkostüm, glaube ich, irgendwie, oder wie war
genau,
das?
Die packt ja die Dinger in, die Diamanten in die Bibel rein und die nächste Szene ist halt in Amsterdam.
Ach ja, sie schmuggelt die irgendwie raus, da.
Genau, Mr. Kid und Mr. Wind dann auf der Barkasse fahren und dann an der anderen Barkasse halt sehen, wie sie aus dem Wasser gefischt wird. Und Mr. Kid noch Fotos macht und sagt, sie wollte doch schöne Bilder für die Kinderchen haben aus Holland.
Das wird sie sicher freuen.
Das wird sie sicher freuen, genau.
Ja, die bringen halt jeden um die Ecke, die benutzen nur jeden, um die Diamanten zu schmuggeln, ohne selbst in Gefahr zu geraten und bringen die Leute halt hinterher über alle um.
Dann noch um, genau, richtig.
Ob Frau oder Mann oder egal.
Genau, und dann trifft er halt Tiffany.
Tobias Case, ja. Tiffany, ja. Und die hat ein Sofa, ich weiß nicht, ob das jetzt schon, das kam, glaube ich, erst später.
Das kommt später.
Also reden wir später nochmal drüber. Ja, wie gesagt, die macht einen ersten intelligenten Eindruck, wechselt ständig ihre Haare und die roten sind nachher echt.
Stimmt, aber von dem, wie sie spricht, wirkt sie eigentlich schon sehr bodenständig und nicht irgendwie wie das typische Bond-Girl, sag ich jetzt mal.
Jedenfalls also, noch, ja.
Noch, ja, genau.
Ja, der Umgang mit ihr wird sich ja auch mehrfach im Film irgendwie so ein bisschen wandeln. Also auch die Äußerungen, die Bond ihr gegenüber teilweise zum späteren Zeitpunkt macht und auch zwischendurch immer mal wieder, die waren schon wieder so ein bisschen grenzwertig.
Ja, so ist er halt, ne?
Ja. So ist er halt.
So ist er halt, der liebe Mr. Bond.
Aber er vergewaltigt nicht mehr so ganz offensichtlich wie bei Goldfinger.
Nee, er wartet jetzt, dass sie Ja sagen, stimmt. Ja.
Er foltert sie so lange, bis sie Ja sagen.
Oder so. Ja, stimmt. Und,
da kommen wir gleich nochmal zurück. Als nächstes kam ja tatsächlich Q gleich. Und bei dem ist mir diesmal irgendwie das erste Mal aufgefallen, dass er die Stimme von Obi-Wan aus dem ersten Star-Wars-Film hat.
Stimmt, das kann man, genau, hast recht.
Ja. Oh, übrigens, M hat mehrfach versucht, sie zu erreichen. Dieser Peter Franks ist uns leider entkommen.
Aber mir fiel einfach direkt, wie eben schon mal erwähnt, auf, dass der irgendwie gefühlt um ein Jahrzehnt gealtert ist. Also,
ja, ich finde, der so ein bisschen
sehr faltig. Ja.
Q, ja, der auch.
Q, ja. Genau. Aber wir haben im Hintergrund schön seine Q-Branch halt, ne, wo dann gerade in so einen Aston Martin wieder Raketen reingesteckt werden und sowas alles.
Ja, den wir aber diesmal nicht zu sehen kriegen.
Nee, diesmal nicht. Aber dafür fand ich das Gadget, was er eben diese künstlichen Fingerabdrücke von dem, den er ersetzen sollte, das war schon wieder ganz gut gemacht.
Ja, sie hat ihn ja heimlich kontrolliert und hat die Fingerabdrücke von ihrem Glas abgenommen. Um zu sehen,
das fand ich so super, dass sie hinten wie so ein Arzt irgendwie so ein Apparat hängen hat in ihrem Kleiderschrank und die erst so verglichen hat, so, ist das identisch? Heute würde man das in den Computer reinschieben, aber damals Anfang 70er.
Heute würdest du das im Handy machen.
An so ein Röntgen-Festhalte-Leuchte-Dings.
Genau, so ein Durchleuchter, Das fand ich schon ganz gut eigentlich. Es war schon. Da hat man auch gemerkt, eigentlich, sie hat ein bisschen was auf dem Kasten, lässt sie nicht ganz leicht verarschen.
Ja.
Das fand ich schon ganz in Ordnung, ja. Also sie wird nicht, am Anfang jedenfalls nicht als, als so ein Blödchen dargestellt, wie einige.
Ja, das war ja ganz am Anfang extrem schlimm. Und da werden wir auch noch, werden wir immer noch zwischendurch mal wieder ein paar zu sehen kriegen, wo man sich an die Kopf Stirn fasst. Aber zu gegebener Zeit. Ja, jetzt waren wir bei Q. Hat er irgendwelche Gadgets bekommen? Glaube ich gar nicht diesmal.
Ne? Nee, er hat irgendwie nur mit dem telefoniert und hat gesagt, genau,
coole gut, Idee.
Ne, gute Idee. und da hat er gesagt, ja, das haben wir gleich gedacht.
Und wenn er Q hat in dem Film jetzt nicht so richtig viel zu tun. Später sehen wir ihn noch, wie er hier im Casino seinen Spaß hat und mit dem einzelnen Apparat knackt. Ja,
ja, habe ich immer
auch
dabei.
Auch mit dieser komischen Voicebox, die Stimme verändert nachher.
Ja, genau, und da ist er auch nochmal
noch dabei. Q noch sagt so, das habe ich zu Weihnachten für meine Kinder gebaut.
Ja. Die haben es gut, ja, möchte ich auch haben.
Ja, genau.
Aber als er zurück zu Tiffany kommt, kommt jetzt der Typ, den er eigentlich gespielt hat, also den er vertreten hat.
Richtig, der kommt
Peter Franks, ja.
Und der kommt der langsamste Fahrstuhl der Welt.
Ja.
So, vielleicht waren die früher auch so, aber der bewegte sich ja wirklich. In der Zeit bist du mindestens 5-mal die Treppen rauf und runter gerannt.
Ich bin gerade letztens in Paternoster wieder gefahren in Hamburg und der war schneller.
Ja. Warst du im, wo war das noch? In einer Behörde da am Hauptbahnhof irgendwo, glaube ich, ne?
Das war am Hauptbahnhof, war keine Behörde, aber das war so ein uralt würdiges Haus. Und da ist die Patricia, unser Vermieter, drinne.
Ach so.
Aus der Firma, so, in der ich arbeite. Und da habe ich den neuen Mietvertrag abgegeben, den wir verlängert haben. Und da bin ich, dann habe ich gesagt, kann Fahrstuhl fahren oder Paternoster? Dann nehme ich doch die Paternoster.
Ja, natürlich. Und dann bist du oben rumgefahren und über Kopf wieder zurückgekommen.
Ich bin oben rumgefahren und genau, mit Handstand wieder raus. Genau.
Hast du das mal gemacht, oben rumzufahren, wo man eigentlich nicht darf? Steht ja immer, man muss aussteigen.
Ich kann dir das Video schicken, ich habe es gefilmt.
Ich habe es auch mal gemacht. Und das sind so riesen Zahnräder, die man da sieht und es ist verständlich, dass man da nicht hin soll, wenn du deine Finger dazwischen hältst.
Dann nicht aussteigen, aber bleiben Sie ganz ruhig, es wird nichts passieren, Sie können hier vorbeifahren, irgendwie so ein Schilder stehen da dann immer. Ja, aber genau, jetzt kommt die Fahrstuhlszene mit dem langsamen Fahrstuhl, aber
so ein Gitterfahrstuhl, wo die Treppen drumherum gehen.
Genau, wo die Treppen drumherum gehen, ja. Es ist in Amerika, sieht man sowas öfter.
In älteren Filmen.
Genau, aber eine Eigenheit dieser Szene ist, diese Szene, es musste ohne Stuntman auskommen, wegen der Enge. Weil die Kamera so nah an den Gesichtern war, haben das die beiden Schauspieler wirklich diese Kampfszene selber gespielt.
Ja, die haben beim Ausholen ja schon immer gegen die Scheibe gehauen, aus Versehen.
Ja, genau.
Weil das so eng war.
Weil es so eng war, richtig. Genau, aber das haben sie halt wirklich lange choreografiert, das Ganze, und durchgespielt, und das haben die wirklich selber gemacht. Das
sah auch sehr brutal aus.
Doch.
Es sah aber auch authentisch aus.
Ja, das meine ich.
Richtig.
Genau. Das ist eben, wenn man sieht, die Schauspieler machen das selber und es ist nicht nur ein Typ, der von hinten aussieht wie Connery, aber eigentlich eine hässliche Perücke anhat. Das sieht man ja auch ganz gerne mal in HD-Varianten heutzutage.
Genau. Mhm.
Ja. Aber ja, es sah authentisch aus. Später haben wir noch andere Kämpfe, die ich dann wieder weniger toll fand, aber dieser hier war in der Tat gut choreografiert und gut gespielt, ja.
Und zum Schluss schmeißt er ihn dann die Treppen runter. Also hätten sie gleich die Treppe genommen, hätten sie viel Zeit sparen können.
Genau, dann kriegt er, glaube ich, auch einen Feuerlöscher auf die Stirn.
Ich fand gut, dass der Gegner im Fahrstuhl Bond auch ebenbürtig war eigentlich. Also nicht einfach nur so ein Lappen, der jetzt verprügelt wird, sondern dass der auch wirklich Bond gut unter Druck setzen konnte mal.
Ja, ziemlich, genau.
Ja, stimmt. Zum Schluss, wie du schon sagst, erschlägt er eben mit dem Feuerlöscher nochmal. Kommt ein bisschen Schaum rauf und er tauscht dann seinen Ausweis gegen den anderen.
Sein Playboy-Ausweis oder
und dann kommt wieder eine Szene, wo man, wie schon häufiger, denkt, oh, wenn sie guckt, sie haben James Bond getötet, den Geheimagent, den keiner kennt.
Ja, genau. Dann
ist es denn die Posse, genau. Der ist mir die ganze Zeit gefolgt. Ist er denn wirklich tot? Ja, das hoffe ich doch.
Wer ist das?
Keine Ahnung. Er hat mich den ganzen Tag verfolgt.
Na, sowas? Sie haben James Bond umgebracht.
Was? Der war das? Na,
Sehen Sie mal an, man lebt also doch zweimal.
Genau. Das ist, eigentlich ist James Bond doch der schlechteste Geheimagent aller Zeiten, weil die kennt wirklich jeder. Der bei mir kennt.
Ja, der ist so ein Superstar unter den Geheimagenten. Ja, aber genau. Scheinbar ist sein Bild irgendwo zumindest nicht in Zeitungen.
Ihn. Richtig, genau. Nur der Name. Genau. Nur der Name.
Genau, genau. Nur der Name, ja.
War das nicht, als er bei Man lebt nur zweimal, war ja. Er da auch in der Zeitung?
War er war
da
auch
nicht?
Ziemlich berühmt in der Zeitung, ja.
Das stand ja, ja,
der, berühmte, ja. Der berühmte Geheimagent Mr. Bond.
James das Bond ist das stand aber nicht Geheimagent, das stand nur sein Dienstgrad und
ja, ja, ja. Richtig.
Nee, ich finde es nur immer witzig, wenn jeder. Ja. Sie hat James Bond getötet.
Den super Geheimagenten.
Wirklich? Der ist das? Den kenne ich aus dem Kino.
Ja.
Genau. Ja. Und dann treffen wir jemanden, der auch immer wieder die Schauspieler wechselt, genau wie Q.
Der gute Felix.
Genau.
Der Leiter. Ja. Ich habe mich bei der Szene gefragt am Flughafen, weil er schickt ja irgendwie einen anderen Kollegen weg, so, ja komm, Willi, einfach Name XY, kann nicht gemerkt, aber lass mich das mal übernehmen. Wie lange ist er denn jetzt schon an dem Flughafen und wie lange kennt man den da schon, dass er jetzt quasi sagen kann, wer jetzt weggehen soll? Also, das habe ich mich schon gefragt.
Stimmt.
Da sollten sie, glaube ich, in San Francisco sein oder so, ne? Oder
nee,
oder?
Das ist noch in, ja stimmt, die sind in San Francisco sollen sie angekommen sein, glaube ich.
Aber genau. War Frankfurt der Flughafen?
Aus Holland, ja. Das war Frankfurt Flughafen, genau, auf dem Lufthansa-Stützpunkt sozusagen.
Ja, muss ja Technik. Amerika sein, weil Felix ja CIA ist ja amerikanisch.
Richtig,
stellt.
Genau.
Kommt ja immer zum Tragen, wenn er in Amerika meistens irgendwo
rumeiert. Da haben sie jedenfalls die Diamanten mit dem toten Mr. Bond sozusagen geschmuggelt nach Amerika.
Ja.
Aber San Francisco, ich dachte Los Angeles.
Ja, passt auch besser, weil sie ja hinterher nach Vegas gefahren sind. Da ist Los Angeles wesentlich näher dran.
Ja.
Ich glaube, das Gebäude, was im Hintergrund ist, ist auch dieses LAX-Geschichte, dieses komische, genau, doch.
Genau, und dann kommt dieses Bestattungsunternehmen danach. Also man lockt ihn ja quasi jetzt in die Falle und fährt auch irgendwie mit diesem Leichenwagen.
Dann mit dem Leichenwagen hinfährt, die beiden sehen doch schon aus wie richtige Klischee-Killer.
Total. Ja. Ich dachte mir die ganze Zeit, ach bitte, und ich dachte, du wärst hier so ein super Geheimagent.
Ja. Vor allem mit den Hüten und sowas alles. Das ist typisch so Capone-mäßig.
Vernarbtes Gesicht. So. Ja. Wie so wie Edward Olmos so ein bisschen.
Ja, ja genau.
Nur ein bisschen hagerer und dann schwarze, deswegen Bestatter.
Ja, die starren ihn auch die ganze Zeit so an, so, haha, Freundchen, kann ich dich dran nehmen.
Genau, vor allem im Auto, sind ja drei, ne? Sind ja irgendwie der Fahrer und dann noch zwei andere, genau. Der Fahrer sieht ja noch relativ normal aus, aber die beiden, die neben Bond sitzen, eine sitzt daneben und einer hinter ihm mit ihren Hüten, die sind also typisch, also schon Klischeeverbrecher eigentlich.
Ja, die hätten eigentlich nur noch ihren Geigenkasten dabei haben müssen.
Der ist hinten bei der Leiche, genau.
Ja, und dann wird die Leiche verbrannt und überbleiben nur noch die Diamanten.
Richtig. Genau.
Was auch nicht sein kann, ich habe jetzt die Temperatur nicht mehr im Kopf, wann Diamanten tatsächlich schmelzen, aber so ein Krematorium ist deutlich heißer als dieser Schmelzpunkt von so einem Diamanten.
Ja, ist aber auch so, dass in der Urne wirklich nur die Diamanten sind, also keine Asche und sowas alles. Also richtig alles schön poliert und blitzend. Ja.
Was ich auch selber komisch fand, der Felix hat ja gefragt, wo hast du denn die Diamanten versteckt? Ja, in seinem Darmtrakt. Der muss ihm
genau.
Erst habe ich überlegt, wie hat er die denn da reingekriegt, aber dann,
Er hat ihm den Arsch aufgerissen.
Also im wahrsten Sinne des Wortes, okay.
Das Versteck ist doch für den Arsch, ja.
Das auch.
Und also dann sehen wir natürlich auch im Hintergrund schon, wie sie Mr. Kid und Mr. Wind.
Mr. Wind, genau. die da ihre Blumen da pflegen bei der Wand da, genau. Und
da haben sie ihren Namen vertauscht, wie gesagt, das erste Mal.
Ja, richtig. Genau, dann legt Bond ja in die Urne sozusagen in das dafür vorgesehene Fach und da liegt dann schon der Umschlag für ihn drin. Den nimmt er noch in der Hand, aber bevor er da was machen kann, kriegt er gleich einen auf die 12 von Mr. Kid wahrscheinlich.
Ja, das ist schwer.
Und ist ausgenockt. Ja. Ja, du siehst ja nur die Urne, die er auf die Birne kriegt oder an den Hals. Und dann schleppen sie ihn ab.
Ins, wie sich das gehört, Krematorium.
Genau.
Das ist ja auch immer noch so ein Horrortod, ne? Wenn du im Sarg wieder erwachst und du merkst gerade, oh Scheiße, wird warm.
Es wird schon warm, ja. Ja, das stelle ich mir auch nicht so angenehm vor.
Nee, aber wie eiskalt oder abgebrüht James Bond da auch erstmal drin liegt, klar, Panik, aber im kurzen Moment darauf wird das Ding ja abgeschaltet, wird auch wieder rausgelassen und dann, ach, naja, zupfelt so ein bisschen an sich rum und im selben Moment ist er auch schon wieder vergessen, dass er gerade dem Tode nahe war.
Ist er gewohnt.
Ja.
Dann hat er wahrscheinlich hier auch besser hier verbrennen, als mit dem Laser durch die Eier geschnitten zu kriegen.
Kein Eiersalat, ja. Das kann sein, ja. Jedenfalls haben ihn da diese typischen Krematoriums-Gangster da wieder rausgeholt, weil sie sagen, das sind ja gar nicht die echten Diamanten. Wahrscheinlich sind deswegen ja auch nicht geschmolzen.
Ja, die sind wahrscheinlich feuerfest, noch feuerfesteres Material wie Diamanten.
Genau.
Ja, aber wahrscheinlich der Krematoriumsbesitzer, der war ja auch involviert, der wusste das ja auch. Ja. Der hat sie wahrscheinlich vorher rausgezogen und dann erst.
Das war eigentlich was noch viel höherwertiges und teures als Diamanten, aber das wollten sie halt nicht.
Ja, wollen Diamanten. Das konnten sie ja nicht brauchen. Das brauchen sie ja für eine spezielle Sache und das geht halt nur mit diesem Diamanten.
Transparentes Aluminium.
Ja. Ja. Genau.
Sehr feuerfest, ja. Ja, jetzt das nächste, was mir jetzt einfällt, ist schon der Zirkus.
Ja, also da ist natürlich noch hier auch diese Casino-Sache. Und
das ist doch im Zirkus, ne?
Genau. Aber deswegen, da würde ich jetzt.
Ja?
Also da würde ich jetzt gerne mal was zu sagen, denn da wird ja plötzlich noch ein weiterer Charakter eingeführt, nämlich die im Deutschen Penny O'Toole oder im Original heißt die Plenty O'Toole, gespielt von Lana Wood. Und da habe ich direkt gedacht, wow, hat die plötzlich irgendwie eine Chemie mit John Connery. Und das ist eine Chemie, die habe ich bei Tiffany nie gespürt im Film, dass Connery und Jill St. John irgendwie eine Chemie miteinander haben. Also die Penny, nenne ich sie mal, die war mir direkt auch sympathisch. Und ich dachte mir, ja, die will ich weiter als Bond-Girl sehen. Also die wirkte ja jetzt auch nicht irgendwie dümmlich dargestellt, sondern vielleicht ein bisschen kindlich naiv, aber durchaus irgendwie fand ich die direkt sympathisch und dachte mir, okay, von der will ich mehr sehen, das wird leider nichts.
Ja. Nee, leider. Als witzig ist in der Szene, es war ja relativ kurz, aber da hat sie die ganze Zeit auf einer Apfelsinenkiste gestanden, weil sie so klein war.
Ja.
Und selbst mit High Heels war Sean Connery so riesig ihr gegenüber.
Ja.
Das ist nicht ganz richtig. Ich habe gehört, das war eine Apfelkiste.
Oh, Entschuldigung, eine Apfelkiste. Apfelsinen.
Ja, ist völlig egal. Nee, aber habe ich auch gelesen, ja.
Ja.
Aber sie fand ich direkt irgendwie so verzaubernd. Eigentlich typisch Bond-Girl. Ja, also
die war sehr sympathisch, genau.
Ja, definitiv. Direkt im selben Moment, als sie in Erscheinung getreten ist, ja.
Als Glücksbringerin beim Kartenwürfeln, beim Würfeln, ja.
Ja.
Nix mit Karten.
Genau, Würfeln war es, genau. Mhm.
Das war irgendwie so Zirkus und Casino in einem, ne?
Komische Konstruktion, ja, aber das passt irgendwie auch so zu diesem Casino-Konstrukt mit diesem Show-Kram dabei und so. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas.
Mehrere in Vegas. Ja. Also da gibt es die Casinos sind ja sehr vielfältig.
Ja.
Aber wenn du das vergleichst mit dem heutigen Vegas, ist das in den 70ern, Anfang der 70er tatsächlich eher Wüste noch gewesen. Da stehen so zwei, drei Hochhäuser. Da bist du in der Viertelstunde rum. Heute brauchst du zig Stunden, um da durchzulatschen. Als wir damals da waren, wir haben gerade die Hälfte von der Straße abgelaufen und sind dann wieder umgekehrt, weil das überhaupt gar kein Ende nimmt. Und da habe ich gedacht, wann kommen die denn endlich da hin? Aber die waren schon die ganze Zeit da, das war alles.
Ja, und danach hat man ja auch einfach so eine unfassbar zähe, lange Verfolgungsjagd auch. Und die fand ich wirklich sehr in die Länge gezogen. Also sie hat ein paar gute Momente gehabt, aber sie war zu lang.
Besonders auf diesem Parkplatz. Sie haben sich ja mindestens 5 Minuten nur auf diesem einen Parkplatz, in dem er immer hin, zurück, wieder durch die Lücke, bis er nachher 12 Polizeiwagen da kreuz und quer auf dem Dach lagen. Und Adam. Aber was mir aufgefallen ist, vergleich mal die Autos aus diesem Film mit den Autos aus Dr. No.
Ja.
Es ist doch schon etwas Zeit ins Land gegangen.
Aber die Verfolgungsjagd kam, glaube ich, erst ein bisschen später. Erstmal haben sie ja diesen komischen Doktor von dieser wo die Diamanten hinwandern in diesem Wüstenlabor.
Er hat sich ja in dieses Auto geschmuggelt.
Also sind schon mit dem Auto gefahren, also mit diesem roten Muscle Car, diese typisch amerikanische.
Ja.
Aber da hat sie sich ja auf der Tankstelle vor ihn gestellt, noch vor diesen
Dr. Metz.
Dr. Metz, genau. Und hat dann die Tankstelle blockiert und damit Bond ganz unauffällig hinten in die Tür, in den Lieferwagen rein.
Ja, wie er das geschafft hat.
Vor allen Dingen unauffällig. Das ganze Ding hat gewackelt wie sonst was, als er da reingestiegen ist.
Vielmehr habe ich mich gefragt, wie er später unauffällig auch wieder rauskam, weil der Lieferwagen ja auch sehr nahe in der Nähe von dieser Schleuse stand, an dieser Typ, der auch kurz danach rein ist.
Genau.
Ja. Da gibt er sich ja dann als Klaus Hergelsheimer von der Sektion B aus. Oder G, ist ja genau, egal.
Ja, prüft jedenfalls die
Strahlenplaketten,
genau. Aber auch nur, weil er ihn vorher trifft, ne? Er trifft ja diesen Doktor.
Ja, fragt ihn gleich aus und weiß gleich und besorgt sich dann irgendwo so einen weißen Kittel.
Ist ja auch nicht blöd. Warum denn? Ja, aber die Idee von ihm war, fand ich ganz authentisch auch, ne?
Metz auf die Nüsse auf die da, der Nüsse. Ständig mit seinem sächsischen Akzent redet.
Ja,
genau.
Sächsischer Typ
im Deutschen auf alle Fälle, ja.
Wie er auch immer redet, wie er auch sagt, aber nur mal raus.
Genau.
Ja. Nur mal raus.
Ja, also du kannst es besser. Ich kann das ja, sechseln konnte ich noch nie.
Ja.
Wollen Sie jetzt endlich verdüften?
Ja, ja. Doch.
Nur mal raus.
Aber sie kommen ihn dann irgendwann auf die Schliche, nachdem dieser Hergelsheimer auch noch mal vorbeikommt und auch noch mal diese Plaketten.
Ja.
Guten Tag. Darf ich Sie einen Moment stören? Ich bin Klaus Hergelsheimer, Sektion G. Ich wollte nur die Strahlungsplaketten.
Ich bin hier, ich möchte, alle gucken ihn verwirrt an und ich möchte doch nur
die Strahlungsplaketten.
Ja, aber dieser Flucht, da kommt ja wirklich auch die bescheuertste Verfolgungsjagd im ganzen Film mit diesem
erstmal Mondbuggy, ne? Also
erstmal ist er ja in dieser Mondlandschaft, Sean Connery gerne noch wollte Fotos von sich machen lassen, während er auf der Mondlandschaft Golf spielt. Nur für sich hat er das machen lassen, dass es so aussieht, als wenn er aus dem Mond Golf spielt. Und da hat er sich ja diesen Mondbuggy geklaut, um damit zu flüchten, der aber nicht authentisch ist, weil Broccoli wollte einen haben. Oder Guy Hamilton, weiß ich jetzt nicht, der ganz viele Arme hatte.
Den Armen wobbeln, der so ein bisschen Comedy-mäßig aussah, ein bisschen lustig.
Mich hat er bisher an Nummer 5 verändert.
Ja, genau, der Designer wollte erst dann wenigstens die Originalräder des Mondbuggies haben, aber die waren nicht so geeignet für die Wüste nachher, die sind ständig abgefallen.
Die kamen auch einmal vorbeigerollt, aber das haben sie drin gelassen.
Das haben sie drin gelassen.
Ja, aber das sah schon so ein bisschen albern aus.
Das sah albern. Auch allein schon auf dieser Mondlandschaft, wo die beiden Astronauten da standen und dann sich auch noch extrem langsam bewegt haben.
Das habe ich nicht verstanden. Warum sind die denn in Zeitlupe gegangen oder in Schwerelosigkeit?
Ja, keine Ahnung. Also langsam gehen mit Raumanzügen, das ist ja allein deswegen schon eigentlich korrekt, weil das sind Druckanzüge und wenn die den Druck aufgebaut haben, kannst du dich nicht bewegen wie vorher. Also da bist du schon eingeschränkt. Aber dieses Langsame, das ist einfach wirklich so, wie man es aus den Schwerelosigkeitssimulationen kennt. Immer so, ich schwebe.
Ja, ich habe das irgendwie als so ein bisschen ironische Anspielung auf diesen angeblichen Fake der Mondlandung interpretiert. Ja.
Gehe ich auch von aus, dass es so gemeint war.
Ja, war ja gerade 2 Jahre vorher.
Genau,
richtig, genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, der Filmunternehmen Capricorn, wo sie das ganze Jahr auch das Thema nochmal aufgegriffen hatten, nur ich glaube mit der Marslandung, der war auch nicht wirklich viel später.
Ja, ich weiß gar nicht, von wann der war. Habe ich lange nicht mehr gesehen.
Aber da haben sie das Thema ja auch aufgegriffen, genau.
Schnappt er sich diesen Mondbuggy und fährt gleich direkt durch die Wand. Woher wusste er, dass er einfach durch die Wand fahren kann?
Der kann ja nur Wüste sein.
Ja, es wäre super, wenn er einfach dagegen gefahren wäre. Das Ding wäre Schrott gewesen.
Ja, der Bums war es das. Ja, genau, das war Mr. Bond.
Wieso wird das hier anders gebaut? Amerikanische Häuser sind doch normalerweise immer mit solchen Wänden, wo man durchfahren kann.
Ja, genau, sind immer Presspappe, richtig.
Und dann haben sie ihn ja mit diesen, ich glaube, das sollten Mond Buggies sein oder sowas, diese Dreiräder da.
Die Dreiräder,
die sahen ja genauso doof aus.
Ja, mit den Ballonreifen.
Die sahen aus wie diese Gefährte, die ich irgendwie als Sechsjähriger irgendwie zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, weißt du, wo man so drauf gesessen hat und dann mit 0,02 km/h gefahren ist damit.
Stimmt, die waren aber zu der Zeit wirklich Trend und wie jetzt heutzutage die Quads.
Ach so. Ja, aber also, die sehen doch aus, als wenn sie schon mit 10 Stundenkilometer umkippen.
Ja, die sehen total albern aus, ne?
Nee, die ganze Verfolgungsjagd da in der Wüste sah ein bisschen komisch aus mit dem Mondbuggy und dann die ganzen Autos, die ständig in diese Dünen fahren.
Richtig, und, aber allein schon, wie gesagt, beim Mondbuggy, der fährt durchs Bild und dann rollt ins Bild wieder das Rad von dem Mondbuggy rein. Das stimmt, das war sehr witzig. Ja.
Aber sie wartet, Tiffany wartet schon draußen und dann kommt, glaube ich, die andere Verfolgungsjagd mit dem
Merkwürdigen. Ja, die wartet direkt vor der Tür.
Genau. Ja, genau. Frag nicht, fahr weg.
Genau, danach kommt es abends, genau, der nächste, dann sieht Zack Bond ein, dann ist Schnitt und dann ist abends wieder in Las Vegas, genau.
Ja, und da treffen sie dann schon Zugbefehl. Felix. Hm? Und sie soll ja eigentlich, er sagt ja auch, sie werden ja da drinnen eingesperrt in dem Hotelzimmer, weil sie ja eigentlich eine Verbrecherin ist.
Ja. Aber vor bei dieser Autoverfolgungsjagd ist ja auch noch was beim Stunt passiert, ne? Die haben ja die Autoverfolgungsjagd haben sie ja in Vegas wirklich live gedreht.
Auf den zwei Rädern,
ne? Ja, und da sieht man auch schon, man hat ja sonst immer das Problem gehabt, wenn sie im Auto waren, dann war immer, saßen sie vor der Bluescreen und dahinter haben sie dann halt Fahrt einkopiert.
Jetzt war es immer so, ja.
Genau, und da war das aber wirklich. Hier sah es wirklich mal gut aus. Da sah man wirklich dann eben, das sah realistischer aus als in den anderen Bond-Filmen. Aber dann war das genau mit den zwei, da sind sie in so eine Gasse reingefahren. Das wurde im Studio gedreht in Los Angeles. Und dann haben sie den Stunt gemacht. Da ist er dann zuerst auf den rechten Rädern gefahren.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, aber irgendwie muss er in Vegas ja wieder rauskommen. Dann mussten sie in Vegas nachdrehen. Und der Stuntman,
ich glaube, das haben sie sogar in Vegas, in England nachgedreht.
Nee, das haben sie in Vegas nachgedreht.
Doch, in Vegas.
Ja, haben sie in Vegas nachgedreht. Und dann hatten sie aber, der Stuntman konnte das nicht, diesen Stunt. Dann mussten sie einen aus Frankreich nehmen. Und der hat dann aber die Seiten verwechselt und ist dann auf den anderen zwei Rädern rausgefahren.
Der hat es nicht verwechselt. Das ist ja ein relativ schwieriger Stunt, auch mit diesen zwei Rädern zu fahren.
Der konnte es nur auf den zwei Rädern.
Der konnte es nur auf einer Seite und der andere konnte es nur auf der anderen Seite. Und darum hat der Hamilton irgendwann gesagt, scheißegal, der kommt da halt andersrum da raus.
Genau, und dann haben sie da was zwischengeschnitten, wo sie beide so ein, Blendung ins Auto rein, wo sie dann von vorne gezeigt werden und dann geht die Kamera durchs Auto durch und dann kippt das Auto auf die andere Seite rum.
In der schmalen Gasse,
wie immer das sein
sollte, ja. Das ist mir im Film nie aufgefallen. Das ist mir nur in dem Making-of, als ich das mal geguckt habe, aufgefallen, dass sie das nochmal gezeigt haben, dass sie das, weil wie soll man denn in dieser Kasse.
Ja, das sind natürlich so klassische, das sind natürlich so klassische Filmfehler, die zwar, wenn man sie danach erfährt, lustig sind, aber im Film selber fällt das ja keinem auf, wenn man da im Kino saß. Ja.
Dieses Hin- und Herkippen hätten sie auch sich ganz sparen können, da hätte wir auch niemanden aufgefallen, genau, dass er andersrum da
rausgefallen. Richtig, genau.
Aber hätten sie einfach spiegeln sollen.
Genau, sie hätten einfach auch das Negativ dann umdrehen können. Und
das
dann
vorherige oder das hintere, je nachdem.
Ja, eins von beiden, genau. Wäre nicht aufgefallen.
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen.
Ja.
Aber jetzt in dem Hotel haben sie ein Sofa oder ein Bett, was garantiert zu Kais Lieblingsmöbeln gehört.
Das Aquarium. Definitiv, als ich das gestern nochmal gesehen habe,
habe ich Frank direkt... Darfst du kurz Sascha erzählen, dass Kai so ein bisschen eine Fischphobie hat?
Du hast eine Fischphobie?
Ich hasse Fische. Ja, Gott sei Dank kann man diesen Wesen ganz gut aus dem Weg gehen. Auf Tellern mag ich die auch tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Aber ich habe das gesehen und dachte mir erst gar nicht wegen den Fischen da drin, das wäre dann die nächste Phase gewesen, aber ich fand das Ding, wo sie auch da drin liegt, einfach total unbequem. Da ist ja auch keine Matratze oder so, es ist einfach nur harter Boden.
Genau, wenn man es bedenkt, ich meine, es ist, wenn man sie so sieht, die hatten ja gerade was miteinander, würde ich mal sagen. Und dann, ich meine, es ist ja kein Wasserbett in dem Sinne, das ist ja wirklich ein Fischtank. Also
ja, die
das muss echt hart gewesen sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die haben beide gesagt, das Ding war scheiße ungemütlich, weil das nur hartes Plexiglas war.
Plexiglas, genau.
Und die hatten dazwischen 300 und 400 Fische drinne.
Schön.
Und gesehen hat man ungefähr drei,
Genau. Das hat sich voll gelohnt.
Ja. Aber wer kommt auf die Idee, ein Bett, ein Aquarium in Form eines Bettes zu bauen?
Amerikaner.
Ja, ich habe mich auch gefragt, also wer schon mal was mit Aquarien zu tun hat, da weiß man, da muss man ja Temperatur einstellen, also je nach Art des Fischs und so. Und ich kenne zumindest kein Aquarium, das man auf so eine hohe Temperatur einstellt, dass man da irgendwie gemütlich drauf liegen könnte. Also das ist immer arschkalt.
Gerade wenn es ein Hochwasser, also ein Seewasser-Aquarium ist und dann kein Süßwasser-Aquarium. Das ist genau. Aber ich stell mir vor, ich meine, so ein Aquarium muss auch mal gereinigt werden zwischendurch. Also
das Wasser muss ja ausgetauscht werden. Was ist das für?
Genau.
Ja, das muss auch von oben gereinigt werden, nachdem Bond damit.
Genau. Deswegen hast du auch nur drei Fische gesehen, Frank, weil die waren alle traumatisiert.
Ja,
die haben alle. Die mussten da zugucken.
Die haben alle Bonds nackten Hintern gesehen, ständig.
Ja, nicht nur. Oh Gott.
Ja, oh, nee, ja. So an dieser Scheibe platt gedrückt hast.
Stell dir das mal vor, aus der Sicht der Fische.
Oh mein Gott.
Das ist so wie eine Frau unter der Dusche, wenn sie ihre Brüste gegen die Wand.
Ja.
Kommen wir lieber, machen wir was anderes.
Ja, genau.
Dass Bond letztlich beschließt, Fahrstuhl zu fahren.
Auf einem Fahrstuhl,
genau. Auf einem Fahrstuhl, ja. Er geht ja raus und springt dann draußen auf einen Fahrstuhl rauf und fährt dann nach oben aufs Gebäude.
Richtig, genau.
Hat er eigentlich gewusst, dass da oben irgendwas zu finden ist, oder wollte er nur raus? Das habe ich nicht verstanden.
Habe ich auch nicht verstanden. Auch nicht, warum er sich da rausgehangelt hat. Also dieses ganze komische, keine Ahnung, was das sollte.
Ich dachte, er wollte nur raus aus dem Gebäude. Aber da war ja irgendwie auch das Hauptquartier von Blofeld drin.
Von Blofeld, ja, genau. Zufällig. Im Büro von dem eigentlich Besitzer des Hotels, Mr. White, hieß er, glaube ich, ne?
Ja.
Genau.
Genau.
Da landet er oben und.
Und da kam auch, da kommt dann doch noch ein Bond-Gadget, also ein Q-Gadget zum Einsatz. Seine Harpoon-Pistole, womit er dann halt einen Haken in die Wand hinten schießt, um dann mit dem Seil sich dann ein bisschen rumzuhangeln, um durch ein Fenster in das Büro einzudringen.
Ja.
Offenes Fenster natürlich, wie es oftmals in solchen hohen Bürogebäuden
ist. Und ist dann im Hauptquartier von Blofeld. Das habe ich habe mich immer gefragt, wieso?
Ja, plötzlich sitzt er auch auf diesem Stuhl da, direkt nachdem er da eingebrochen ist.
War auch die Toilette irgendwie, ne?
Das ging durchs Fenster. Das war ja auch so ein Beobachtungsraum. Ne? Ich meine, da waren die ganzen Monitore mit den ganzen Kameras direkt mit Klo. Das war irgendwie so ein Spionagezimmer.
Das ist so ein Raum, den ich gerne damals irgendwie in meiner Jugend zum Zocken gehabt hätte.
Genau. Hast du direkt ein Klo. Genau. Klo, Kühlschrank.
Ohne aufzustehen. Ja, die Klorolle hing ja direkt daneben. Ja,
die hat ja auch noch so schön so, guck, stimmt. Hat doch Blofeld auch noch gesagt, ne? Dann hat nur, willkommen, Mr. Bond.
Ja,
also, ja.
Falls Sie noch was erledigen müssen.
Ja, sonst können Sie gleich zu mir kommen.
Ja, genau.
Nee, das fand ich so ein bisschen seltsam.
Das war durchaus seltsam, ja. Dann kommt er aber wieder zu so einem typischen Villain Room mit groß angelegter Fläche
mit Plexiglasbrücken zentrierten
Device, wo gezeigt wird, was machen wir eigentlich und was können wir eigentlich alles und wo sind wir.
Er konnte ja auf dem Nachbau von dieser Stadt da drauf rumlaufen.
Genau.
Ja, aber nein, das ist ja in Wirklichkeit nicht Blofelds Büro, sondern das von diesem Mr. White.
Von Mr. White, genau.
Stimmt, ja, jetzt verstehe ich den Film langsam. Weil dieser White ist ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen worden.
Genau, der ist ja nicht gesehen worden und der hat ja mehrere Überbohrplattformen auch und sowas alles. Da kommt er noch zum Schluss und sagt, das ist ja gar nicht meine.
Ja, genau.
Nee, stimmt. Ja. Und er kommt jetzt aber da rein und da sitzen zwei Blofelds. Und dann
einer kommt rein, genau.
Ja, und dann kommt das Nächste, was ich nicht verstehe. Erstmal lassen sie Bond da zwischen den beiden einfach so rumlaufen, ohne irgendwelche Bewachung.
Mal wieder, ja.
Und weil Blofeld sich sicher fühlt, weil er ja doppelt da ist. Und er kann aber nur einen, das habe ich mir so schön geredet, dass er nur einen überwältigen kann, aber der andere hat ja eine Waffe, also er kann nur einen erschießen oder wie auch immer.
Aber will er den richtigen erschießen?
Ja, und dann tritt er gegen die Katze.
Ja.
und schießt sie nach Blofeld und er fängt sie und dann weiß er sofort, dass das Blofeld ist
das
und er
schießt sie sofort. Das ist der richtige Blofeld, ja genau.
Aber was will er denn in weniger als einer Sekunde an der Reaktion der Katze festgestellt haben, ob das der richtige Blofeld ist? Die Katze
das
ist noch
eine fast richtig gute Frage. Ja.
Die Idee war an sich richtig. Aber es war die falsche Mieze.
Es soll so gewesen sein, dass er sagt, die Katze mag ihn, das ist der richtige Blofeld.
Genau, richtig.
Ja,
aber das kommt nicht rüber.
Wenn es geklont ist, wird die Katze da vermutlich keinen großen Unterschied merken. Aber ich hätte als Bond per se diesen Blofeld als den Originalen anerkannt, der hinter dem Schreibtisch hockt und irgendwie Leute hier durch die Gegend kommandiert.
Würde ich auch,
also
genau.
Dem hätte ich dann eher in den Kopf geschossen.
Ja, wäre auch meine Wahl gewesen. Aber er war ja auch nicht geklont. Er hat ja nur Leute gefunden, die genau umgeformt wurden.
Genau, umgeformt
also,
haben.
Die Katze hätte gerochen, dass es nicht Blofeld ist.
Ja, aber es war ja auch die falsche Katze.
Es war auch die falsche Katze. Es waren ja zwei Katzen da.
Ja, genau.
Aber der falsche Blofeld hat 007 gesagt und der echte Bond.
Ja.
Ja.
Es stand drin, daran hätte man erkennen können. Aber wieso denn? Soll der echte nicht 007 sagen?
Der echte war einfach, das war einfach persönlicher. Die haben ja was Persönliches. Wir wissen ja, das ist ja sein Bruder.
You can say you to me. Oh, Spoiler, Spoiler.
Spoiler.
Da kommen wir in zwei
jetzt
Jahren ungefähr
keine
zu.
Lust mehr. Verdammt. Ist ja nicht sein echter Bruder. Das ist nur so, im Buch steht sein Halbbruder.
Also eigentlich Bondfeld.
Immer Bondfeld.
Naja, auf jeden Fall kommt denn die richtige Katze um die Ecke und er sagt, ja, die Idee war gut, aber es war die falsche Mieze.
Die falsche Mieze, genau, das sagt er, ja.
Ja, dann wird er wieder, soll er in den Fahrstuhl gehen und Bond denkt, der Boden verschwindet, wie das ab und zu mal verschwindet. Er stellt sich schon breitbeinig hin, aber es kommt nur Gas von oben.
Nur Gas vor allem.
Ja, nur Gas. Nur hier. Und der Guy Hamilton war in Deutschland und hat da irgendwo Mirosta oder diese Metallplatten an den Wänden gesehen und fand die so cool, dass er die da in den Fahrstuhl eingebaut hat. Nur für diese kurze Szene, die 10 Sekunden dauert, haben sie diesen Fahrstuhl mit diesen Platten ausgestattet.
Das waren so Fischschuppen, ne? Irgendwie, ja.
Ja, so große viereckige, schuppenartige Platten.
Genau, ja.
Und da kommt wieder die nächste Stelle, die ich nicht verstehe.
Mit Mr. Kid und Mr. Wind?
Die sollen ihn ja um die Ecke bringen und legen ihn in eine Röhre, die noch nicht verbaut ist und gehen dann wieder weg. In der Hoffnung, dass er bis zum nächsten Morgen nicht aufwacht.
Ja, genau.
Die haben ihn wortwörtlich um die Ecke gebracht. Also vom Fahrstuhl um die Ecke und dann in diese Röhre.
In die Röhre, damit er in die Röhre guckt, genau. Ja,
ja.
Genau.
Und in der Hoffnung, dass er während diese Röhre von einem Kran verbaut wird in dieser Pipeline und verschweißt wird. Und
vor allem
allem
nicht selber aufwacht und auch nicht gefunden wird.
Und auch das nicht. Man kann ja von allen Seiten sehen, dass da einer
drin liegt. Sein Schuh guckt ja leicht raus. So ein bisschen.
Ja. Was für eine bescheuerte Idee.
Die dümmste, die einem einfallen kann. Aber die Bauarbeiter, das war dem egal. Da liegt ständig irgendeiner in der Röhre drin. Die werden halt da einfach.
Da liegt keiner drin, lass ihn drin.
Ja.
Wieder einer, der in die Röhre gucken will.
Ja.
Nee, aber ich hätte ja noch verstanden, wenn sie irgendwo eine Deckel aufgemacht haben, in sie ihn da reingeschmissen hätten und er soll dann natürlich verhungern oder irgendwas.
Das wäre logischer gewesen, ja.
Genau. Aber ihn einfach da reinzulegen. Der wird schon irgendwie sterben.
Aber es ist eine Szene, die einfach von ihrem Grad der Absurdität wieder gut in diesen Film reinpasst.
Das stimmt.
Das stimmt, dass solche Szenen tatsächlich, weil da viele davon in diesem Film kochen, wie du schon sagst, Kai, vieles davon passt in diesen Film, weil es so absurd ist.
Ja,
genau.
Ja. Auch, dass sie die Röhre nicht, also sozusagen Röhre rein und dann verschweißt haben, sondern die haben die Röhren einfach reingelegt und dann kam ja dieser komische Schweißroboter und hat dann da mit rotierenden Schweißkathoden dann da sehr präzise die Schweißnähte gemacht in Nullzeit.
Das sah für mich auch erst so aus, als wäre das so Betonröhren, gar nichts, was man irgendwie verschweißen kann, aber naja.
Auf so einem Wagen fährt er ja nochmal irgendwann mit, in einem besseren Bond.
Spoiler!
Ja. Aber dann stürzt er sich ja auf diesen Wagen und verursacht einen Kurzschluss, indem er die zwei von diesen Kathoden oder was auch immer da zusammenhält.
Ja, zusammenhält, genau.
Und zwei Arbeiter sehen dann, das Ding schon wieder verreckt. Sie irgendwo eine Luke aufmachen, um das Ding rauszuholen. Da kommt Bond dann raus und sagt, ich
so, Venedig. Ja.
Das genau. Wäre ja nicht schlecht gewesen. Das, ja. Aber waren ähnlich. Ja auch Ratten unten. Und dann sagt er ja auch, ich bin mit meiner Rattigasse gegangen und dann ist das Viech verschwunden oder sowas. Wo ist sie denn?
Ja, so ist das total dummes.
Wo ist sie denn nun? Genau, ja.
Danke, sehr freundlich. Ich bin mit meiner kleinen Ratte Gassi gewesen. Da ist mir das dumme Ding doch weggelaufen. Wo ist sie denn?
Ja.
Ja, und dann kommt das, was du vorhin sagtest, Sascha, dass sie jetzt Q mit dem Stimmen, weil er bei Blofeld jetzt ja gesehen hat, dass er die Stimmen ändern konnte und wie Mr. White sprechen konnte.
Ja, beziehungsweise der Mr. White ersetzt hat, glaube ich, irgendwie, ne?
Ja.
Das war ja nicht Mr. Whites Stimme eigentlich. Das war ja irgendwie...
Der Film ist so verwirrend, ich muss ihn noch häufiger gucken, damit ich ihn irgendwann mal verstehe.
Jedenfalls fragt er noch, was ist denn mit deiner Stimme los? Ach ja.
Ja, und dann ist es besser plötzlich, ja.
Genau, ja, Q hat ja irgendwie an so ein Podi gedreht und irgendwo noch was gegengehalten und so. Dann
lustig wäre, wenn er noch kurzfristig wie eine Frau gesprochen hätte.
Ja, genau. Hallo. Ja.
Ja, und dann so kriegt er dann raus, wo sie den Mr. White verstecken.
Genau.
Weil er den dann um die Ecke bringen muss, bevor Bond den findet.
Richtig, sowas, genau.
Dann habe ich es richtig verstanden bis dahin, ja.
Genau, und da
konnte Bond sich noch ein bisschen selbst feiern, indem Bond sagt,
ja, genau.
So einen harten Typen, mit so einem harten Typen wie Bond möchte ich mich nicht anlegen.
Mich nicht anlegen, genau. Da hat er sich echt in den höchsten Tönen gelobt.
Yes. Ja. Er hätte noch. Und ich habe gehört, er soll verdammt gut im Bett sein. Das hat er nicht gesagt.
Genau. Das hätte aber dazu gepasst, ja.
Besonders im Aquarium oder auf einem Aquarium. Und dann kommt er wieder zu zwei absurden Gestalten aus diesem Film, nämlich Klopfer und Bambi.
Ja. Die Karate-Kids-Mädels.
Oh, hallo. Ich heiße Bambi.
Guten Morgen, Bambi.
Und ich heiße Klopfer. Können wir irgendwas für Sie tun?
Klopfer? Oi. Da kann ich ja bei Gelegenheit mal auf den Busch klopfen. Ne?
Also ich fand es erstmal gut, dass beide Bond erstmal ein bisschen vermöbelt haben. Also das hat der Mann definitiv verdient. Ja. Doof fand ich dann wieder, wie die Synchro, ob das im Original so war, aber dass Bond auch sagt, vor allem zu der Klopfer, ja, bei dir könnte ich mal irgendwie am Busch rütteln oder aber sowas, in Anspielung darauf, dass dass sie eine schwarze Darstellerin ist. Mhm. Und
so schlimm ist es ich weiß jetzt nicht, was er sagt, aber so schlimm ist es in der Originalgeschichte nicht, also im Originalton, genau wie You Only Live Twice, wo das Pfannkuchengesicht, das war auch kein Pfannkuchengesicht im Original.
Das war ein Kerlgesicht.
Da meinte halt der Tiger nach dem Motto, it's a piggy face, weil er die Nase, also so eine Himmelfahrtsnase gemacht hatte.
Ja.
Und das war piggy face, also das war nicht jetzt Pfannkuchengesicht. Es klang in Deutschland halt durch dieses Pfannkuchengesicht rassistischer vor allen Dingen als das andere. Ja. Nur im Original war es einfach, sie ist hässlich oder ist nicht hübsch. Und Bond steht ja nur auf hübsche Frauen, in Anführungsstrichen.
Ja, alles anderes unter seiner Würde.
Und das war im Deutschen dann schon sehr rassistisch dargestellt, was im Original gar nicht so war.
Viel schlimmer war da ja noch die Darstellung, dass man uns verkaufen wollte, dass Bond jetzt ein Asiat ist. Ein Asiat
ist. Ja. Indem man eine Spock-Frisur kriegt und gebückt geht. Ja, ja,
genau. Ja.
Ja, so sind die Japaner eben. Gebückt gehende, leicht dumm aus der Wäsche guckende Leute.
Ja, genau. Aber hier wirklich übel wieder von der Synchro und da habe ich mich auch wieder mehrfach am Kopf gekratzt. Also das.
Ja, ich bin immer zu faul, immer mal hin und her zu schalten, aber man sollte es vielleicht tatsächlich ab und zu mal machen, um mal zu gucken, bei manchen Stellen, die besonders blöde sind, wie sie da im Original rüberkommen. Aber sie heißen auch im Englischen Bambi und Klopfer, also Bambi und Thumper, glaube ich, ne? Ja.
Ja, ja, genau. Genau, Bambi und Thumper sind halt schon die Disney-Charaktere. Das stimmt
und,
schon.
Und wie sie ihn so fertig machen, das war gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja, das fand ich auch gut, ja.
Die haben ja auch, sie wollten halt Frauen haben, die es auch glaubwürdig rüberbringen und sie haben dann Turnerinnen genommen.
Ja.
Also die, weil sie es so klasse fanden, wie halt dieses, ist das rhythmische Sportgymnastik oder sowas? Weiß ich nicht, wo sie über die, mal mit Flickflacks über die Matte da genau, ne? Und das sind halt Turnerinnen gewesen und auch die, ich glaube, das war die Bambi, das war auch eine ziemlich berühmte Turnerin, Laura Larsen. Das war ihre erste Filmrolle sozusagen. Also die war auch total zurückhaltend, aber hat Spaß an der Szene gehabt, weil sie eben Bond vermöbeln konnte mit. Ja, das haben sie, also die Kampfszene fand ich im gar nicht schlecht, also auch wie die Trina Parks den Thumper gespielt hat, eben, die hat ja auch ihre eigene Sache mit eingebracht, wie sich da ihn treten wollte, dann aber daneben lag, dann auf dem Boden und hat sich ja einmal so gedreht in diesem Spagat.
Ja.
Das war von ihr sozusagen, das war ihr Move und den liebt sie bis heute.
Ja, hat sie auch gesagt bei der über Dings, dass sie gelacht genau. hat. Sie wollte das unbedingt nochmal erwähnen, dass sie sich das ausgedacht hat.
Ja, genau. Und dann durfte sie ihm ja noch mal ins Gesicht treten, so nach dem Motto.
Ja, auch das, in dem Moment war die Synchro auch wieder so eine komische. Ich glaube, das war auch das, wo eigentlich Bond nicht viel Lippen bewegt hat, als er zwischen den Beinen so ein bisschen eingeklemmt war. So, ja, hier bleibe ich einfach.
Das ist...
ja.
Und dann nimmt das Ganze plötzlich eine Wendung. Dann sitzt sie im Wasser, sie wollen ihn untertauchen und ganz plötzlich nimmt er die Hände hoch und taucht sie mit einer Leichtigkeit unter.
Ja, genau.
Die alles
vor allem mit beiden Händen einfach nur auf den Kopf.
Die alles Vorherige völlig absurd erscheinen lässt, ne?
Genau, richtig. Also das war absurd, wie er die beiden einfach untergeduckert hat.
Ja, und dann kommt das so überhaupt nicht. CIA rein und er guckt da, oh, guck mal, die beiden Kinder hier so mehr oder weniger haben versucht, mich zu besiegen. Normal hätte er gar keine Chance gehabt.
Nein, hätte er nicht. Die Band hätten ihn fertig
auch
gemacht.
Auch im Wasser nicht.
Nee.
Ja, das ist immer so ein bisschen. Yeah. Aber hilft nichts.
Aber da war ja auch wieder von Felix auch irgendwie so ein Spruch nach dem Motto, ach, ist er schon wieder im Pool und hat Spaß mit den Frauen, so nach dem Motto.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, was er im Original da gesagt wurde. Ich habe ihn jetzt auch nur auf Deutsch geguckt. Vorgestern.
Vielleicht sollte einer von uns den Film immer auf Englisch gucken.
Ich werde diese Person nicht sein.
Das mache ich gerne, weil ich gucke eigentlich lieber die Filme im Original.
Ja, das wäre doch cool, wenn du die alten Filme,
kann ich gerne machen.
Das wäre eine gute, ein guter Standpunkt.
Ja, ne? Okay. Nee, aber auch wenn die alten Filme meistens eine sehr gute Synchronisation haben, ich habe primär mit den heutigen Filmen eigentlich Probleme, weil die einfach wirklich solche Schnellschüsse sind, wo dann teilweise die Synchro nicht gut ist oder auch die Stimmen überhaupt nicht mehr zu den Charakteren passen. Da haben sich früher doch ein bisschen mehr Mühe gegeben.
Ja. Da hatten sie auch. Aber lass mir das.
Genau.
Ja, und
jedenfalls befreien sie jetzt Mr. White aus dem Keller oder so. Genau.
Und er geht in seine Firma.
Und sie haben schon Bekanntschaft mit meinen zwei Leibwächterinnen gemacht, weil er dann ja auch noch.
Als er gesehen hat, dass er nass ist.
Dass er nass ist, richtig. Genau. Ich weiß auch nicht, woran schmeißen sie immer die Kerle ins Wasser. Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich kommt das immer zum Schluss.
Immerhin haben sie auf dieses Detail geachtet. Also in anderen Filmen wäre Bond eigentlich schon wieder komplett trocken
gewesen. Genau, ja, hast recht. Genau,
hier hast eigentlich auch. Er ist nur wegen dem Spruch nochmal nass.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Ja, um das abzukürzen, genau. Sie gehen in sein Büro und die Rakete ist schon gestartet, die er anfängt zu suchen.
Ja, aber du vergisst jetzt trotzdem eine Schlüsselszene, und zwar,
ja.
Wo er schon darauf hingewiesen wurde, wo Q da an den Spielautomaten steht und mit seinem, mit seinem Magnetring da erstmal ein bisschen rum.
Abräumt.
Die rumabräumt, die Geräte manipuliert und dann ja halt Tiffany erst ganz interessiert tut und dann aber dummerweise von Blofeld halt Notiz nimmt und dann eingesackt wird.
Gekidnappt wird.
Genau, sie rennt ja erst hinterher, dann guckt sie erst in ein Taxi rein und dann natürlich in die große, lange, schwarze Limousine steckt sie den Kopf rein, was natürlich das Blödeste ist, was man machen kann.
Und warum ist Blofeld da als Frau verkleidet?
Das, ja, um unerkannt aus dem Casino zu kommen wahrscheinlich.
Ja, aber er ist
obwohl er ist Blofeld. Also keiner im Casino hätte ihn als Blofeld erkannt, der hätte einfach so rausmarschieren können.
Ja.
Und Bond war ja auch gar nicht da, nur Q.
Und vorhin als Frau mit Lippenstift und Perücke und komischer Mütze und
sowas. Ja, sah ein bisschen aus wie Olivia Jones, so Trackbeam-mäßig. Ja.
Ja, es ist zwar eine Beleidigung für Olivia Jones, aber ja, stimmt.
Aber Kai, so in die Richtung ging es, ja.
Aber Kai, ja, in die Richtung, definitiv.
Um auf dein Argument zu achten, es passt wieder zu diesem Film.
Es passt wieder zu diesem wirren Film.
Es passt wieder, ja, genau. Ja. Aber es fand es ja auch besonders absurd, da man ja den Blofeld-Darsteller, den habe ich ja bisher eher so, so lala, aber ihn dann plötzlich eben mit dieser Frauenkleidung zu sehen, da wirkte er fast so ein bisschen plötzlich lächerlich auf irgendwie eine Art und Weise noch, also auf so einer negativen Art und Weise. Und vorher, ja, er war kein guter Blofeld, aber hier wird er jetzt nochmal irgendwie so durch den Kakao gezogen, also ganz komisch.
Stimmt. Ja, da hast recht.
Ja, das war schon ein bisschen seltsam. Ja, wo ich eben sagte, der hatte ja eine Rakete, der Mr. White, und wollte jetzt rausfinden, wo die ist, und die sagen ihm, ja, die ist gerade gestartet.
Ja, schön, dass sie sich endlich mal melden. Das ist da eine einzigartige,
Ja, und in dem Moment dachte ich, ey, das sieht schon mal viel besser aus, wie aus Leben und Sterben lassen, als die Rakete gestartet ist.
Es sah optisch tatsächlich besser aus,
als sie gestartet
bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, darauf wollte ich.
Ja, als sie gestartet ist, genau.
Als sie dann mit Laser geschafft hat, als sie dann den Laser aktiviert haben und auf Dinge geschossen haben, die haben den Laser, um noch kurz das zu erwähnen, die Diamanten benutzt, um einen gigantischen Laser zu bauen in einem Satelliten.
Es war der Reflektor, ne? Der war aus Diamanten, glaube ich, genau, für den Laser. Ja.
Und es macht diesen ganzen. Das Ganze gleich viel sehenswerter und imposanter mit der Musik tatsächlich, während das ausklappt. Dieses wenn du das, nee, das war Halloween, aber egal. Aber die Musik dabei hat dem Film sehr, sehr viel Gutes getan.
Ja, definitiv.
Das stimmt, ja.
Und während der ganzen Zeit, während dieser Laser auf alles Mögliche schießt und man ständig wieder diese blendeten Explosionen sieht, auch Atomexplosionen, die ständig am Hin- und Her wackeln sind und so richtig wie aus einem B-Film sind, und du denkst nur, sie hätten eine große Leinwand einfach zeigen sollen und sagen sollen, da ist jetzt was explodiert. Lieber nicht diese Explosion zeigen.
Ja.
Das hätte das Ganze.
Ja, stimmt. War das in China oder sowas, wo dann irgendwie die ganzen Raketen dann alle rot anfangen zu leuchten?
Ja, sah aus wie
ein Soldat noch brennt durch das Bild, läuft. Sah aus wie so aus einem schlechten Godzilla-Film.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das sieht aus wie so einem alten Godzilla-Film.
Ja, richtig. Also auch von der Tricktechnik her.
Ja. Wie gesagt, lieber nicht zeigen, hätten sie sagen sollen, ja, da ist jetzt auf der Landkarte, da ist jetzt was explodiert oder sowas. Aber so macht es das Ganze irgendwie unglaubwürdig, weil es total dämlich aussah. Und während der ganzen Zeit, während das alles passiert und dieser Mr. White versucht rauszufinden, was passiert, ist Bond so ein bisschen Hintergrundperson. Er läuft da immer so rum irgendwie und ein bisschen hilflos.
Ja, er läuft, hat ein bisschen Benny Hill Musik gefehlt, wenn man links nach rechts und so läuft, aber stimmt, in der Tat, ja.
Ja,
genau. Denn, er guckt sich da, glaube ich, auch dieses Modell da am Boden an, also dieses
und zählt denn auf, was alles, da haben sie ja da und da, nee, Moment mal, da habe ich gar nichts.
Genau, richtig, okay, die Bohrplattform, genau.
Dann fliege ich dahin.
Ja.
Da landet er ja auch mit so einem, so einem Airbag-artigen Gebilde, das an den Fallschirmen hing. Warum hat man das gemacht so?
Weil das auch schon, wann kam die Serie? 69 kam die Serie. Nee, 68. Wir haben das 68 besprochen letztens. wie hieß er? The Prisoner.
The Prisoner,
okay. Da liefen sie doch auch in diesen komischen Ballons rum.
Stimmt.
Ah, okay. Ja. War also einfach modern zu der Zeit. Ja, okay.
Ja, genau.
Und da hat dann halt Blofeld gesagt zu einem Angestellten, Alarmstufe Rot, bitte.
Ja, genau.
Ja, ach, ich fand an Bord dieser Ölbohrplattform ja auch diese ganze Aktion mit dieser Kassette irgendwie, die wird ja auch den ganzen Film schon über so angedeutet.
Mit der Marschmusik,
fällt ja immer so, mit der Marschmusik, genau. Ja. Und dann diese, ich wechsle diese Dinger da aus und, oh, du blöde Pute, hast sie wieder zurückgewechselt, weißt du, kommt ja, ja alles.
Die dumme Nuss. Genau.
Die dumme Nuss, ja. Sie kommt ja raus, ich habe die Kassette vertauscht.
Und somit hast du die richtige wieder reingelegt, du dumme Nuss.
Du dumme Nuss. Ja, genau.
Es ist alles okay, ich habe die Kassetten ausgewechselt.
Damit hast du wieder die richtige eingelegt, du dumme Nuss.
Wo soll sie so wissen? Ich meine, hallo.
Ja, aber nochmal, um zu diesem Ball zurückzukommen, mit dem er da an Bord gekommen ist. Da wird aus einem Flugzeug mit Fallschirm so ein großer silberner Ball abgeworfen.
Völlig so unauffällig.
Und der kommt dann auf dieses Ding zugerollt. Was würdest du machen, wenn du Blofeld bist?
Ich würde es nicht abballern.
Blofeld sagt ja extra, nicht abballern. Das ist bestimmt ein Repräsentant der, keine Ahnung.
Ja. Genau.
Ja. Der Mitarbeiter hat noch gesagt, kennen Sie die Geschichte von Troja? Da kann doch alles drin sein. Da kann eine Bombe drin sein. Hol mal, guck mal. Bestimmt irgendwie
vielleicht Pralinen. Ja.
Genau.
Die wollen mich bestimmt bestechen, ja.
Ja, genau. Ja, das war auch sehr absurd. Ja, aber auch um das so da anzukommen, ich meine, ich wäre eher mit dem U-Boot, wie er es sonst auch macht, und dann
heimlich.
Heimlich, ne? Und dann von unten dann halt hoch. Ich meine. Ja. Ich würde ja heimlich versuchen einzudringen und nicht nach dem Motto, hey, hallo.
Hier so bin hätte ich er gleich mit dem Fallschirm landen können.
Ja, auf der Insel.
Aber sie wollten eigentlich nur diesen komischen Ball zeigen, das ist cool aus.
Ja, das war.
Und wie immer, es passt in diesen Film.
Es passt in den Film.
Auch wie er da aus diesem Ding raussteigt und so, hallo, da bin ich, weißt du, und die nehmen ihn halt an Bord und dann lassen ihn dann auch wieder in der Bösewichtzentrale dieser Ölbohrplattform einfach so frei rumlaufen und auch noch auf dieses Tape drücken, weißt du, sie gucken auch eben auch die ganze Zeit zu, nicht Finger weg, nein, genau. So, klick, oh, scheiße.
Eigentlich hätte er noch sagen müssen, ich hoffe, Sie haben heute nicht Ihre Raketenzigaretten dabei, wie letztes Mal, Mr. Bond.
Aber was ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, er hätte doch nur auf dieses Tape treten müssen.
Ja.
Ja, so bandsalatmäßig, weißt du, so rausgezogen und dann immer weiter länger gezogen.
Einfach
wie
drauf,
früher,
das
so
Ding
Bandsalat.
Lag am Boden neben seinen Füßen, drauf treten, fertig, Film vorbei.
Ja, stimmt.
Dann hätte man wieder
du sagst es schon, Film vorbei.
Ja, eben. Ja. Aber wie immer, wenn wir diesem Podcast lustige Titel, was ich noch nie gemacht habe, aber viele machen das ja immer, die geben ihren Podcast lustige Titel, dann würde ich diesen hier nennen, es passt zum Film.
Stimmt.
Aber es passt zum Film.
Und wie du seltsam, aber es passt zum Film.
Vorhin auch sagtest, Kai, du dumme Nuss, hast wieder das richtige Band eingelegt und als Blofeld, was hast du denn für ein viereckiges Döschen im Höschen?
Und kurz darauf reimt er ja noch so ein Ding.
Tiffany, mein Schätzchen, du hast ja so ein eckiges Döschen im Höschen. Was für ein Jammer, so ein hübscher Po. Und leider im Kopf nur Stroh.
Das ist echt der Hammer.
Das ist so wirklich so ein reiner brandartiger Synchro, definitiv.
Definitiv.
Also, was hast du denn da für ein Döschen im Höschen?
Es ist echt der Hammer. Und dann geht ja die Klopperei, und dann kommen ja die Hubschrauber an und schießen auf dieses Schiff und die Hubschrauber explodieren auch, genauso mit eingeblendeten Explosionen und es ist echt traurig, das
ich ansehen zu müssen. Ich habe teilweise gar nicht mehr verstanden, was da abläuft. Also erstmal lässt man Blofeld, der will dann hier sein U-Boot ins Wasser gelassen werden. Ja. Dann ist da so, steht da so ein richtiger Bagger plötzlich irgendwie an Bord. Also nicht einfach nur so ein Kran, sondern es ist einfach ein richtiger Bagger. Und also so ein Kettenfahrzeug. Ja. Und ja, da hängt das Ding dann dran, für ins Wasser gelassen zu werden. Und dann ist Band einfach sehr unbedarft mit der Steuerung oder warum schwenkt das Ding dann minutenlang in der Luft rum, in Gebäude und eckt hier und dort an?
Es sollte so aussehen, glaube ich, als wenn er nicht umgehen kann mit den Kran.
Genau, ich glaube, er konnte damit nicht umgehen. Er guckte so ein bisschen hilflos jedenfalls hin und her.
So ein bisschen, Bond kann alles, aber er kann nicht so einen Kran bedienen.
Er ist halt nicht gut, oder?
Ja, da passieren so viele komische Sachen. Dann ist ja plötzlich Tiffany da, die irgendwie ein Maschinengewehr in der Hand hat, damit aber gar nicht schießen kann und dann
sich damit über Bord
ins Wasser fällt. Ja.
Hol die Kanone!
Hier!
Na los, halt drauf!
Irgendwie so Slapstick-Momente. Wie du schon sagtest, ja, mit Benny genau, Hill-Musik würde das ganz anderen Sinn machen.
Ja.
Und kommt es ja, dass der Bond mit diesem Bagger da die Wand einreißt und dann müssen plötzlich alle verschwinden, weil das Ding in die Luft fliegt. Warum fliegt das denn in die Luft?
Weil dieser Laser oben drüber von Satellit
der
quasi
wird ja nicht
sich
mehr
nähert.
Richtig gesteuert. Ja.
Genau, man sieht ja zwischendurch immer wieder, dass sich das Ding so nähert, also auf dieser Karte von oben so. Es dauert noch 10 Minuten, obwohl eigentlich so schnell, wie sich das Ding über die Karte bewegt, das nur noch, keine Ahnung, 10 Sekunden gedauert hätte, bis es da drüber ankommt. Das zeigt man auch mehrfach. Und dafür.
Er sollte doch eigentlich auf die Stadt schießen.
Ich glaube, dafür hat man die Kassette gewechselt, weißt du, damit eben andere Koordinate da einprogrammiert ist, damit die Ölbohrplattform vernichtet wird.
Aber da hat man ja nichts von gesehen. Das Ding hat ja weder geschossen noch sonst irgendwas. Das ist ja einfach so in die Luft geflogen.
Das stimmt, ja.
Ja, gut, das hat man vielleicht da vergessen. Das rot leuchten lassen war zu teuer.
Ja. Und die hatten ja unglaublich Glück. Die hatten ja mehrere richtige Explosionen auf dieser Ölbohrplattform.
Ja, yeah, wo die haben das Mini-U-Boot dran schmeißt, genau. Ja,
und während der Probe sind aus Versehen diese Explosionen losgegangen. Während sie eigentlich nicht gedreht hätten, aber ein Hubschrauberpilot hat geistesgegenwärtig alles gefilmt. Und so konnten sie diese Aufnahmen noch benutzen.
Ja. Ja, die einzigen Explosionen, die zumindest ein bisschen gut aussahen.
Ja, die wären fast nicht im Film vorgekommen. Ja. Nee, das war alles ein bisschen seltsam. Ich dachte, das Ding da oben fliegt halt so rum und das funktioniert nicht mehr. Aber und das Ding explodiert einfach, weil sie die Konsole kaputt gemacht haben. Enterprise explodiert auch immer, nachdem man die Konsole kaputt gemacht hat.
Ja, aber man muss ja zu dem Zeitpunkt ausgehen, dass Blofeld jetzt auch in dieser riesigen Explosion ums Leben gekommen ist. Der war ja erstmal in dieser kleinen Kapsel.
Der Bond das Ding öfter hin und her geschwenkt. Da gab es ja schon Explosionen, wenn die Kapsel irgendwo reingedonnert ist. Genau.
Wer weiß, aber man hat seinen Tod nicht gesehen. Und wenn man den Tod von jemandem im Film nicht sieht,
so ist das.
Dann kann man eigentlich erwarten, dass er vielleicht nächsten oder übernächsten Film wieder auftaucht.
Oder wer weiß, lassen wir uns überraschen.
Ja, genau. Also ich habe schon mal in die Wikipedia vom nächsten Film reingeguckt und da taucht kein Blofeld auf.
Ja, da kannst du recht haben.
Ja, der kommt, glaube ich, einen Film später in einer Minirolle.
Es dauert noch ein bisschen.
Ja? Da ist auch keiner drin.
Das mit dem Rollstuhl war das.
For Your Eyes Only.
Ja, stimmt. Das, genau.
Das ist, da sind wir noch, da kommen wir dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr zu.
Da kommen wir noch nicht hin. Nee, hast recht, das dauert noch ein bisschen, mein Fehler.
Aber vergesst das mal wieder, Kai. Wir sind jetzt nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff, während Bond mit Tiffany jetzt da mehr oder weniger flüchtet, weil sie ja eigentlich immer noch gesucht wird.
Aber wer ist wieder da mit an Bord?
Mr. Kidd.
Und Mr. Wind. Und im Wind. Jeder
und
mit seinem
er
eigenen
kennt
Fenster.
Ihn an seinem Parfüm. Das klingt schwul.
Es riecht schwul.
Ja, das war doch.
Was
am
ist das
Anfang,
für ein Auslöser?
Riecht ziemlich kräftig. Nicht der Korken. Ihr Aftershave. Zu süß und zu schwul. Ihr Aftershave habe ich schon mal irgendwo gerochen und beide Male sah ich eine Ratte.
Genau, das war, als sie ihn in den Kofferraum gesteckt haben, als sie ihn bei White aus
das der Kamera gefischt haben. Da kam ja noch ein Spruch, den ich ziemlich cool finde, weil der R hatte dieses Parfum an sich und sagt dann zu dieser Ratte in dieser Röhre, doch einer von uns beiden stinkt verdammt nach Nutten Parfum. Und dann riecht er an sich, Entschuldigung, alter Freund, im Zweifelfall bin ich das.
Genau, der Spruch war wiederum gut. Ja,
den fand ich auch lustig,
ja.
Einer von uns stinkt nach Nuttenparfum. Im Zweifelsfall ich. Entschuldige, alter Knabe.
Ja, und die servieren ihn dann das Essen mit einer Bombe de Surprise.
Was da wohl drin sein mag.
Ja, man sieht ja auch schon, dass da eine Zeitbombe drin ist. Und
ja, so ein riesiger Wecker, der so laut tickt auch.
Warum tickt die Reisbombe so? Ach.
Ja, und in dem Moment, wo er dann sagt.
Kurz vor dem Verfallsdatum. Ja.
Das mit dem, sie riechen genauso. Das letzte Mal habe ich das halt da gerochen.
Ja.
Und dann fängt der andere
an. Ist das der Wein oder sind sie das? Ja, genau.
Diese Schaschliks anzuzünden, um Bond zu töten.
Genau, und dann hat ihn ja auch überführt mit dem Wein, ne? Irgendwie, das, irgendwie, keine Ahnung, hat er irgendwie wieder so ein Fachterminus.
Ja,
hat den Wein irgendwie genau irgendwas bezeichnet.
Genau. Ja. Der andere würde besser zu dem Essen passen und dann meinte eben Mr. Wind, der ist leider im Keller ausgegangen.
Ja.
Dann, aber der Chateau bla 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 ist ein.
Ist eben dieser Wein.
Genau. Upsi.
Sind dann beide relativ schnell um die Ecke gebracht.
Der eine wird verbrannt, das springt dann noch ins Wasser, während er seinen den falschen Namen ruft. Man kann schon mal verwirrt sein, wenn man brennt ins Wasser springt. Aber das sah ziemlich cool aus, während er gesprach. Man sah richtig, wie das Gesicht brannt. Ich weiß,
das brennt, also der Stuntman war gut jedenfalls. Und auch der Anzug, der Feueranzug, der sah echt gut aus. Das muss man echt sagen.
Ja, und der Typ, der ihn löschen sollte, der war so begeistert und so geschockt davon, dass er erst gar nicht an das Löschen gedacht hat. Und hat ein bisschen länger gebrannt, als er brennen sollte, ist aber nichts passiert. Was eigentlich ungewöhnlich ist in einem Bond-Film, weil da sonst eigentlich immer Leute schwer immer verletzt. Was passiert.
Ja, richtig.
Ja, der Mr. Wind hatte jetzt nicht so viel Glück. Den hat man auch noch mal auf eine sehr klischeeartige Weise erstmal, ich sag mal, zu einer höheren Stimme verliehen. Also,
stimmt.
Genau, also man hat ihm noch irgendwie diese Bombe oder die Arme erst so zwischen den Beinen entlang, dann die Stimme ein bisschen höher. Das musste man auch noch mal ein bisschen zeigen.
Er macht ein schönes genau.
Ja. Genau. Ja.
Den Hund hat mit zerrissenen Eiern erwischt oder irgend sowas, sagt er. Ne?
Mit eingeklemmten Schwanz zerfetzt.
Ja, so, ja.
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 Den Hund hat's mit eingeklemmtem Schwanz zerrissen.
Also auch wieder so ein bisschen übel und dann ist Gott sei Dank dieses Drama zu Ende.
Der Film nimmt ein würdiges Ende. Ach ja, und sie wollte ihn ja immer vorher was fragen noch. Was ganz Wichtiges. Bond, James, ich möchte dich noch etwas Wichtiges fragen und du musst mir wirklich, man denkt jetzt, sie will ihn heiraten oder sowas und dann wird sie auch in den Kellern unterbrochen. Und zum Schluss fragt sie ihn dann nochmal, aber ich wollte dich doch was fragen. Und was fragt sie?
Wie kriegen wir die Diamanten wieder runter?
Ja.
Ach ja, du wolltest mich doch vorhin etwas fragen.
James? Wie in drei Teufelsnamen kriegen wir die Diamanten wieder runter?
Diamonds are forever.
Ja, ist schwierig. Da muss sie bis Moonraker warten.
Genau.
Das wäre cool,
ein geiler Gang gewesen, wenn er dann noch so vorbei so, den wollte ich doch abholen.
Und dann, Augenblick, ich muss noch kurz woanders etwas einladen.
Ich muss einen kleinen Abstecher machen.
Das wäre echt cool gewesen.
Wir haben es hinter uns, Gott sei Dank.
Ja. Der Neue darf heute mal mit dem Fazit so ein bisschen anfangen. Was hast du denn so insgesamt von diesem Film gehalten?
Ja, nicht viel, wie gesagt. Also ich sagte ja schon, schade, dass ich bei diesem Film einsteigen musste, weil ich den wirklich einer der schwächsten Bond-Filme finde, ganz ehrlich.
Wenn nicht sogar der schwächste.
Wenn nicht sogar der schwächste, ja. Genau. Nee, also der Film, den fand ich gar nicht gut. Also auch das Ganze wirkte ein bisschen zusammengestückelt auch und also ja, auch diese langgezogene Verfolgungsjagd in Vegas, da hat man gemerkt, wir wollten einfach nur Vegas zeigen, Punkt. Mehr war das nicht. Also das
ja,
ist,
möglichst oft da durchfahren, ja.
Und möglichst oft durch die Straße fahren, weil Cubby Broccoli ja mit jedem super konnte in Vegas und dann mal eben eine Straße absperren in der Nacht und sowas war ja kein Thema für ihn. Wo die ganze Filmcrew erst dachte nach dem Motto, wie kriegen wir das eigentlich hin? Vegas, das ist doch Tag und Nacht belebt. Ja. Ja, also ich glaube, das hatte eher damit zu tun, dass vielleicht Broccoli sich da ein bisschen mit, genau. Ja. Also wie gesagt, mein Film war das jetzt nicht. Wäre das der erste Bond-Film gesehen, den ich gesehen hätte, hätte ich vielleicht gar nicht weitergeguckt. Meine, ja. Moonraker ist jetzt auch nicht hochqualitativ, aber der hatte wenigstens ordentliche Effekte und der Witz da drin war teilweise nicht so deplatziert auf alle Fälle.
Ja, und Kai, was hast du dazu? Wie hat dich hat der Film hoch beeindruckt als Erstseher? Du hast ihn ja mittlerweile dreimal ertragen.
Ich muss den aus zweierlei Facetten und Perspektiven betrachten. Einerseits als Bond-Film eingereiht in die Filme, die wir bisher gesehen haben, ist das natürlich desaströser Scheiß. Aber weil ich ein großer Trash-Film-Freund bin und wenn ich den als Einzelwerk so betrachte, dann hat er mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht zu gucken, weil er eben so Quatsch-Szenen drin hat, die ich eigentlich in alten Filmen sehr mag und sehr schätze. Ja, das ist teilweise klischeehaft unangenehm heutzutage, aber man kann, wenn man das so ein bisschen zeitgeistmäßig betrachtet, ein Auge zudrücken. Also es ist nicht gut, dass man das damals so gemacht hat, aber es ist trotzdem ein spaßiger Film, den ich mir vielleicht in Zukunft sogar noch mal angucken könnte, einfach um danach noch mal drüber lästern zu können, wie kacke der eigentlich ist.
Ja. Ganz ehrlich, da bin ich bei dir. Also als Klamotte finde ich ihn gut. Da ist er völlig in Ordnung. Aber als Bond-Film, finde ich, hat er versagt.
Ja, genau. Ja.
Ja, so ähnlich würde ich das aussehen. Ich würde sagen, das ist als Bond-Film wirklich der schlechteste Bond. Aber ich würde nicht sagen, das ist unbedingt... Ja, ein schlechter Film ist es eigentlich schon, aber er bringt trotzdem Spaß zu gucken, weil da immer wieder Sachen vorkommen, wo du denkst, oh Gott, das ist so absurd.
Es ist, dass es irgendwie ist so Spaß blöd, dass macht, es wieder das komisch ist. Genau, ja, richtig, genau, ja, ja. Es ist halt wie bei Trashfilm, genau, ja. Richtig.
Er ist wirklich dicht an einer Bond-Satire.
Und ja, dann haben wir da noch Penny O'Toole drin. Und ich dachte direkt, ja, das ist das optimale Bond-Girl. Und ja, leider...
Ja, leider.
Haben wir gar nicht erwähnt, sie überlebt den Film leider auch nicht, ja.
Da, nee, Moment mal.
Überlebt sie nicht? Doch, die wird doch nur in den Pool geworfen.
Ja.
Sie wird aus dem Fenster im Hotel geworfen und dann sagt er, oh.
Oh, ich konnte ja nicht wissen, dass das so ist.
Das war doch dieselbe Frau, die man später nochmal im Pool unten hat gesehen, als Tiffany sagte, oh, da ist meine Perücke im Wasser.
Später. Ah,
ach ja, stimmt, da kam es nochmal. Ja. Ja, ich habe eben die ganze Zeit überlegt, wie die denn gestorben ist.
Ja, aber es war nicht der Pool auf alle Fälle.
Es war nicht der Pool, aber Bond sagte, ja, die gute Penny ist da irgendwie scheinbar gierig geworden oder wollte hier mal vorbeigucken und ist dann halt den beiden Heinis in die Arme gelaufen.
Genau.
Ja, in diesem Film kommt wirklich so viel absurdes Zeug vor, dass es unglaublich schwer ist, alles zu behalten. Ja, auch wie sie überhaupt aus dem Fenster geschmissen wurde. Es ist ja eigentlich eine ziemlich eindrucksvolle Szene, dass die beiden da reinkommen und sie aus dem Fenster schmeißen und Bond völlig entsetzt hinterherläuft und dann ist er unter dem Pool und er zu den beiden sagt, oh, wenigstens haben sie gut gezielt oder oh, ich konnte ja nicht wissen, dass da ein Pool ist.
Richtig, genau.
Es ist wirklich, ich glaube, wenn man den Film jetzt noch mal gucken würde, würden einem noch ein paar Sachen auffallen, die man vergessen hat an blöden Sprüchen. Und
wahrscheinlich.
Sowas ist ja kaum zu überbieten, was die Bond-Filme betrifft.
Ja, in der Tat.
Wir haben es geschafft.
Soweit dazu. Wir sind uns ja eigentlich relativ einer Meinung, was den Film betrifft. Und beim nächsten Bond kommen wir zu einem Bond, der lange, lange, lange Zeit mein absoluter Lieblingsbond war. Es hat sich irgendwann, als ich älter wurde, mal geändert, als ich erwachsener wurde. Aber in diesem Film kommen wirklich sehr viele Sachen und es ist auch immer noch einer der Bonds, die ich sehr gerne mag. Und ja, ich bin sehr gespannt, was Kai auch dazu zu sagen hat, wenn er den das erste Mal sieht. Und es wird sich nicht nur der Hauptdarsteller in diesem Film ändern.
Ich weiß, ja. Es wird auch Q nicht dabei sein oder wie man ihn hier in der Synchro auch immer genannt hat, Q einfach nur. Ja. 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 Aber da bin ich mal sehr gespannt, weil es natürlich auch so ein Wechsel ist. Ich weiß, dass Roger Moore auch sehr häufig den Bond gespielt hat und bin neugierig. Ja.
Was ich auch empfehlen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man diese ganzen Bond-Filme dann mal durchgeguckt hat, es gibt eine Game-Show in England, die heißt Road to a Million. Und das ist eine Game-Show, da müssen die Teilnehmer oder die Kandidaten Aufgaben erledigen, die an den Original-Bond-Drehschauplätzen stattfinden, sozusagen. Also Sachen versteckt und verbuddelt und vergraben oder sowas alles. Und die müssen die Sachen rausfinden. Und das sind überall, da sind die wirklich durch die halbe Welt gereist, um diese Aufgaben zu erledigen. Das ist, und das Ganze ist dann auch in Bond-Manier veranstaltet.
Okay.
Gibt's auf Amazon Prime zu sehen. Aha. Ich hatte da ganz gut Spaß mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf Englisch komplett, oder?
Die ist auf Englisch komplett, ja. Das ist leider so. Oder ich finde es nicht schlimm, aber das ist wirklich eine englische Show, Game-Show gewesen. Und du konntest halt eine Million Pfund gewinnen. Mhm. Genau.
Hört sich ja interessant an.
Ja, also vor allen Dingen auch, was wenn von den Kandidaten abgefordert wurde, war schon nett und eben auch, wie die Kandidaten miteinander dann sozusagen, wenn sie da alleine gelassen werden im Dschungel und sowas alles und da zurechtkommen müssen, wie sie dann zusammenarbeiten und dann sich das auch verschweißt und sowas alles.
Wahrscheinlich mussten sie in riesen Bällen rumlaufen und in Kartoffelpüree baden.
Aber nee, diese haben sie ihnen erspart.
Ja.
Also sie mussten schon tauchen und sie mussten auch den Zuckerhut erklimmen, sozusagen. Hm. Also es sind schon ordentliche Aufgaben, die sie da erwarten.
Ja, gut. Schön, dass du dabei bist und ich freue mich schon aufs nächste Mal auf den
Wenn ich das nächste Leben Mal wieder darf, lassen. Gerne.
Ja, bestimmt. Alles klar. Dann war es das für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.